Als Printjournalist ist es mir so wichtig, bestimmte ostdeutsche Noten in Texten, wenn ich für die Zeit zum Beispiel schreibe, schreibe ich das Wort Plaste. Natürlich rein. Und es wird immer rausredigiert. Und ich redigiere es jedes Mal wieder rein, weil es ist eben das richtigere Wort dafür. Es ist so einfach, es ist ein Werkstoff und kein Körper. Aber selbst, also ich glaube, das Ostdeutsche wird wegredigiert werden. Und das ist ja tatsächlich auch, warum es diese Identitätsbewegung jetzt gibt. Also warum immer mehr junge Menschen, richtig junge, ich habe mit Lena Brasch ein Podcastgespräch geführt darüber, wie es ist, wenn man 30 ist und in dieser intellektuellen Elitenfamilie eigentlich aufgewachsen ist, die ist ostiger als wir alle zusammen. Mhm. Und die hat nie was vom Osten mitbekommen. So, und da gibt es so einen, ich glaube, es gibt so dieses, wir haben ja nichts mehr, wofür wir sein können, also sind wir das, was wir nie waren, Ossis. Mhm. Selbst wir beide. Wir waren 9, als die Mauer gefallen ist. So, wir sind ja auch, also was haben wir mitbekommen? So.
B-O-M
Berlin Ost Migrantisch.
Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast
mit echten Berliner Biografien.
Hallo Daniel.
Hallo Eske.
Heute haben wir Thilo Mischke zu Gast. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Nach Politik haben wir jetzt Entertainment als Gast.
Entertainment, es war entertaining, das Gespräch.
Ja, Polit-Entertainment, journalistisches Entertainment.
Ja, genau, er ist Journalist. Er hat bei ProSieben macht er jetzt gerade Reportagen, hat beim Fokus aufgehört, darüber reden wir. Ja. Er hat uns in ein Gespräch über Jan Fleischhauer hineingebracht. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und dann haben wir festgestellt, dass er und ich ganz viel Friedrichshain-Connections und Erfahrungen haben und wir alle Gymnasien gut kennen.
Genau, wir haben über Redaktionen gesprochen, über Friedrichshain gesprochen, über Buchhandlungen, über Bücher, über Jugendsünden, wenn man das so nennen darf.
Über Ostdeutsche, die Kredite aufnehmen, um Buchhandlungen zu kaufen.
Zum Beispiel.
Genau. Und das war alles in einem sehr gemütlichen Setting. Es war ein Frühlingstag, die Fenster waren auf, man hört Möwen zwitschern, machen die, schreien. Und alles geht ein bisschen durcheinander los und wir haben gedacht, wir lassen es einfach drin. Das heißt, ihr hört auch so ein bisschen, wie es bei uns immer losgeht.
Ein gemütlicher Talk mit einem sehr spannenden Gast. Freut euch drauf.
Viel Spaß beim Hören. Also wer das empfohlen hat, dass man diese Dinger benutzen soll, das würde ich gerne nochmal
wissen. Das sind Lampendinger, ne?
Naja, aber diese sind da, also uns wurden die Dinger empfohlen.
Wir hatten die auch als erstes und dann haben wir sie direkt nach zwei Aufnahmen weggeschmissen. Und haben jetzt so ganz so einen dicken, aus Plaste.
So ein Fuß, ne?
So ein Fuß, ja.
Ja, ja.
Nee, auch so eine Dinger, die gibt's auch, aber eben die sind komplett aus Plaste und nicht aus Blech, weil die dann so gerollt, diese Federn hier.
Wow, ja.
Hallo Thilo.
Guten Tag.
Hallo Thilo.
Guten Tag.
Du musst an dein Mikrofon sprechen,
wenn
du willst, dass du gehört wirst.
Ja, ich wollte.
Du machst hier noch ein bisschen mehr nach vorne.
So, jetzt?
Besser? Naja, wenn du jetzt gleich Thilo wieder anguckst, dann ist das wieder weg. Du
musst das nicht auf die Seite stellen, weil es dann zu nah ist an seinem
Mikrofon. Ist das alles schon Teil des Podcasts eigentlich?
Ja, oder? Ich meine,
wir sind halt Amateure.
Wir sind Amateure.
Ich finde es gut.
Wir sind Profis in der Wissenschaft, dafür werden wir bezahlt für Podcasts.
Ja, das sagst du.
Na, bezahlt werde ich dafür.
Ja, aber ob du Profi bist? Oder ob ich Profi bin?
Naja, ich meine, ich werde dafür bezahlt, dass ich Wissenschaft mache. Ja. Das ist mein Verständnis von Profi sein.
Das stimmt.
Ja, und man soll ja nicht alles können. Also, weißt du, du bist der Wissenschaftsprofi, aber du solltest kein Amateurprofi sein, kein Podcastprofi sein, weil dann bist du vielleicht kein guter Wissenschaftsprofi.
Du bist Profi im Journalismus.
Gleich alle Hörerinnen und Hörer verjagt, wenn ich sagen würde, auf jeden Fall bin ich ein Profi. Nee, also ich fühle, ich bin.
Du verdienst dein Geld.
Ich verdiene mein Geld mit Journalismus und fühle mich sehr wohl im Journalismus.
Genau. Bei ProSieben sieht man dich öfter.
Bei ProSieben sieht man mich öfter. Ich war bis gestern beim Fokus. Mein Arbeitsverhältnis ist nach fast 8 Jahren beim Fokus beendet. Ich wurde dorthin geholt für auch eine ostdeutsche Perspektive und eine etwas linkere Perspektive. Bin ich, glaube ich, mit gescheitert. Also ich konnte weder eine ostdeutsche noch eine linke Perspektive in dieses Heft platzieren und habe dann auch irgendwann aufgegeben.
Aber du hast es 8 Jahre probiert.
Naja, das ist ja dieses, wie heißt es, Silent Quitting ist der Fachbegriff, glaube ich, dafür.
Okay.
Also am Anfang war ich noch wirklich gewillt und sehr motiviert, Auslandsjournalismus zu machen und aber auch aus Deutschland mal zu berichten. Habe auch viel gemacht. Und es wurde einfach graduell weniger. Und ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich. Das ist jetzt nicht irgendwie so, das passiert, glaube ich, in sehr vielen Anstellungsverhältnissen, dass Angestellte, die keine Verantwortung über einem Milliardenkonzern empfinden, namens Burda, dann irgendwann aufgeben. So.
Das ist auch deswegen interessant, weil unsere Chefin Naika ja auch für den Fokus einen Gastbeitrag geschrieben hat. Das hat sehr viel Hass gebracht.
Ja, das ist immerhin als etwas gebracht. Ich habe irgendwie nicht mal mehr, ich war da vorher beim Stern und habe da ja noch so Leserbriefe von 90-Jährigen bekommen, wenn ich irgendwas über Nordkorea geschrieben habe und dass sich irgendwie Pyongyang anfühlt wie Marzahn und dass es irgendwie ein schönes Gefühl ist in diesem grausamen Land. Da kriegt man dann noch so Hass von westdeutschen 90-jährigen Zahnärzten. Aber beim Fokus habe ich nicht mal mehr Hass bekommen. Gar nichts kam da einfach.
Nichts mehr. Okay. Und beim Stern gab es ja Schnauze Wessi. Kennst du das?
Nee, das kenne ich gar nicht.
Es gab diese Kolumne von Holger Witzel im Stern, jahrelang auch, die hieß Schnauze Wessi. Und es war quasi ein Ostdeutscher, der im Stern Wessis angepöbelt hat.
Schnauze Komma Wessi oder Schnauze Wessi?
Das ist eine gute Frage.
Also weil beides macht Sinn.
Ja, der eine ist die westdeutsche Schnauze und der andere ist halt die Schnauze.
Na, es ist schon eher Schnauze Wessi. Halt die Schnauze Wessi.
Ja.
Halt so
Schnauze.
Sehr lesenswert, er hat dann auch ein Buch draus gemacht.
Klingt auch sehr sympathisch.
Ja, klingt vielleicht ist er der Grund dafür, dass dieses Land immer noch gespalten ist.
Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich ist eher dieser kleine Redakteur beim Stern der Grund dafür.
Und Silent Quitting oder nicht bei ihm?
Er hat dann kann man mal nachlesen, machen wir in die Shownotes, er hat dann eine Abschlusskolumne, also einen letzten Text geschrieben und das war wohl offensichtlich auch ein bisschen Silent Quitting.
Das Silent Quitting ist halt, also man muss vorsichtig sein mit dem Begriff, weil das, glaube ich, ein psychologisches Problem bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen darstellt. Bei mir war es eher so, ich habe wirklich einfach immer angeboten und irgendwann wurde nichts mehr genommen, weil einfach das Heft auch immer kleiner und immer dünner wurde und dann irgendwann, ich glaube, das letzte Angebot, was ich gemacht habe, ich würde gerne eine Konkurrenzveranstaltung zu Jan Fleischhauer etablieren in diesem Heft, damit man das nicht so einfach stehen lässt, was dieser Mann da Woche für Woche schreibt. Und natürlich ist es so, dass Jan Fleischhauer wahrscheinlich, die Menschen kaufen den Fokus wegen Jan Fleischhauer. Und jetzt, sie werden ihn nicht kaufen wegen der Gegenstimme, die sich dann dazu positioniert. Und man muss auch zugeben, so sehr ich seine Haltung und seine Meinungen nicht vertrete und so wirklich zum Teil auch verachtenswert finde, der Mann kann sehr gut schreiben. Also so damit zu konkurrieren, mit diesem Stil, mit dem er da, den er lebt, dieses immer so, das ist ja immer schnippisch alles. Ja, hätte ich auch nicht geschafft, wenn ich ganz ehrlich bin. Also dafür bin ich noch zu jung.
Und aus so einer Verwertungslogik ist es ja auch so, dass es bei ihm auch Klicks generiert, ne?
Ja.
Was er schreibt.
Ja, und das ist so Klicks. Ich meine, mittlerweile ist der ja sowas wie, also der ist ja wie so ein Star dieser konservativ-rechten Szene, dass wenn der eben sagt, ich gehe zu Julian Reichelt, dann ist das plötzlich ein Interview in der SZ. Also das heißt also einfach, dass der so eine Art, wie so ein Edler, das ist ein Edler Rechtskonservativer. So kommt er mir, so inszeniert er sich auch.
Auch so ein Scharnier, ne?
Ja.
Also so genau so zwischen den edlen Konservativen und den Reichels.
Ja.
Der ist genau so ein Scharnier dazwischen. Haben wir auch schon diskutiert mal.
Ja, wir haben darüber gesprochen, inwieweit wir glauben, dass das auch konzertiert ist. Wenn der so sagt, ich gehe da hin und zwar zwei Monate später sagt, ich gehe doch nicht hin.
Also ich glaube, der wird links. Also ernsthaft, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, der wählt einfach, weil der hat nie...
Er wählt links.
Er wählt links. Okay. Er überlegt vielleicht sogar heimlich, Sarah Wagenknecht Partei jetzt zu wählen und schreibt aber rechts, weil er weiß, mit so falle ich auf. Also jeder sucht sich ja seine journalistische Nische. Also so, wenn man in meinen eigenen Lebenslauf guckt, wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, werden wir wahrscheinlich gleich drüber sprechen, das ist ja ein Hangeln von journalistischen Nischen, so die ich dort betreibe. Und jeder Journalist, jede Journalistin macht das. Und seine Nische ist eben jetzt dieses so rechten kubanischen Zucker in den Arsch zu blasen. So, das ist seine Nische.
Ja.
Und da, ich glaube, die Haltung kann eine ganz andere sein. Er weiß ja, was die Trigger sind. Er muss einfach nur sagen, fuck you, Greta. Und er muss einfach nur sagen, irgendwie Ausländer nerven. Und irgendwie so, oder bezeichnet eben Deutsche als Ausländer. Oder fängt nicht, hört auf, mit Absicht nicht zu gendern. Also er muss einfach nur ganz plumpen Mist aufschreiben. Aber er ist ja ein intelligenter Mann. Deswegen ist es schwer, ihm das zu glauben.
Und es wirkt natürlich auch, also ich sehe das total, und es wirkt ja auch wie so ein längeres Projekt, das spätestens mit Unter Linken angefangen hat, mit dem Buch. Und das ist ja auch schon eine Weile her, dass er das geschrieben hat.
Genau, da erzählt er ja von seinem Wandel, ne?
Wie er aufgewachsen ist in einer linken Familie und so, dass das alles extrem dogmatisch war und dass quasi sein Weg ein emanzipatorischer Weg ist.
Ja, also wenn es ein 16-Jähriger geschrieben hätte bei Kiwi, so, okay, ja, verstehe ich, dass du das erzählen willst uns, aber der Mann ist halt irgendwie bald 60.
Ja.
Und das ist halt, dass wir uns unseren Eltern widersetzen, ist ja das Gesündeste, was du machen kannst. Mhm. Aber wenn du eben als erwachsener Mann mit grauen, nach hinten gekämmten Haaren mir erzählst, dass dein Widerstand ist, sich gegen deine Eltern zu widersetzen. Mhm. Also wirklich.
Mit Grundschulkindern. Ja. Aber was er schafft, ist, dass wir jetzt seit 5 Minuten über ihn reden. Das schaffen die ja alle irgendwie sehr gut.
Aber ich meine, der Punkt, ich glaube, es ist total wichtig, weil du ja gesagt hast, dass das halt irgendwie, dass dein Projekt für eine gewisse Zeit war, das Gegengewicht in dem Medium zu sein. Mhm.
So. Naja, und der Ostdeutsche zu sein. Ne? Also das finde ich auch nochmal ganz spannend. Weil wir wissen ja, dass es doch immer noch relativ wenige Ostdeutsche gibt, die so. Also, bist du der einzige Ostdeutsche bei ProSieben?
Es gibt ein witziges Gespräch gab es kürzlich. Es gibt ja so große, Unruhe beim Sender gerade. So, Leute arbeiten hier, Leute hören auf, kann man alles nachlesen, ist kein Geheimnis. Und dann rief aber eine neue Person an und stellte sich mir vor. Und ich kam gerade von der Landsberger Allee, also wirklich einer der ostigsten Orte, die es in Berlin gibt, mit so Schwimmbrillenabdruck im Gesicht. Ich war gerade schwimmen und erzählte, ich bin hier gerade im Auto, können wir trotzdem reden? Ich komme gerade vom Schwimmen aus der Landsberger Allee. Und erklärte ihm, was das ist. Und dann sagte er so, brauchst mir nicht erklären, ich komme aus Thüringen.
Naja.
So, und dann hatte man sofort ein Gespräch über das Ostsein. Und das war meiner Meinung nach der erste Ossi, den ich dort kennengelernt habe. Aber es ist auch so, dass du dich dort in München... Damit, du zeigst das nicht. Also du bist jetzt nicht so, dass du sagst, ich bin hier euer Ossi.
Hm.
Benutzt mich bei allen Fragen zum Ostsein. Das wird schon eher versteckt.
Hm. Ja, ich meine, du trägst es ja auch, es ist ja kein phänotypisches Phänomen. Du kannst es natürlich an so bestimmten Codes lesen,
ja.
Aber das ist ja auch etwas, ne, du kannst sowas schwierig am Namen erkennen, du kannst sowas schwierig an der Art und Weise, ja, bei einigen schon, klar, aber... Wenn du dich als Daniel vorstellst, ja, nee, so dann.
Mike mit AI?
Ja.
Würde ich schon eher.
Ronny, ne?
Ja.
Ja,
Ronny, aber Ronnys gibt's auch im Westen, aber ich glaube, Mike mit AI.
Mike mit AI, ja, das ich glaube, ist. Aber das musst du ja erst lesen.
Ja.
Wir haben ja auch überlegt, ob wir irgendwann mal. Wir wurden schon gefragt, warum wir in unserem Podcast eigentlich nicht Berlinern. Und es gibt ja auch die These, dass man das hört. Dass man Ost-Berlinerisch und West-Berlinerisch hört.
Da bin ich auch fest überzeugt von.
Ja, und die Strategie für heute war eigentlich, die wir uns vorgenommen haben, bevor du angekommen bist, da einfach mit den Berlinern anzufangen, weil es ja ansteckend ist.
Ja, dann machen wir das.
Ja, machen wir das.
Aber ich kann es irgendwie auf Knopfdruck ist dann auch nicht. Ne? Man muss so reinkommen.
Also ich finde, wir können ja mal ganz kurz debattieren, wie Ost- und West-Berlinerisch sich unterscheidet. Ich finde, es ist auch leider bezirksbezogen. Also zum Beispiel Marzahner sind ja so ganz hoch und spitz. Mhm. So, weißt du? Meister. So.
Der Fahrstuhl hier wird ja gewartet, hier wo das Podcaststudio ist. Da wird so richtig Berlinert und das würde ich sagen, ist West-Berlinert.
Das war West-Berlinert?
Ja, wisst ihr, hier musst du mal gucken, wie das hier funktioniert mit dem.
Nee, aber Kuttner redet ja auch so.
Ja, gut, okay, stimmt.
Ja, also es gibt dieses, und ich finde
Kuttner
so.
Kuttner ist Friedrichshainer, ne?
Ich weiß gar nicht, aus welchem Bezirk
der ist Heinrich Herz.
Ah, ja, das überrascht mich kaum.
Heinrich Herz Gymnasium hat er, glaube ich.
Ja, okay, krass. Ich habe gerade einen Gast im Podcast gehabt, ein sehr bekannter Filmkritiker, ein YouTube-Filmkritiker, Robert Hofmann. Mhm. Und der sagte auch, er ist vom Heinrich Herz und hat das überlebt, das Heinrich Herz. Und ich finde das so krass, Männer vom Heinrich Herz, wirklich sehr erkennbar.
Das ist ostdeutsches Bildungsbürgertum.
Ja, es ist ostdeutsche Nerds.
Nerdiges ostdeutsches Bildungsbürgertum.
So, weißt du, Erich Fried war ostdeutsches Bildungsbürgertum, das Erich-Fried-Gymnasium. Okay. Aber so,
auch in Friedrichshain.
Auch in Friedrichshain. Also ich bin ja sozialisiert in Friedrichshain.
Ja, Daniel ja auch.
Ich ja auch. Ich bin Herr Date.
Da wollte ich immer hin. Also ich wollte zum Fried.
Ich da wollte man
ja, hin. Ich war auf dem Andreas-Gymnasium.
Ach so, ja, mit denen haben wir Skiurlaub gemacht zusammen.
Und das war, ich bin aufs Andreas-Gymnasium. Lustig, das habe ich glaube ich noch nie erzählt, aber so eine lustige, ganz alte Geschichten aus, da kommt auch das Berliner an.
Genau.
Ich wurde nämlich in der 3. Klasse auf eine Russischschule in Karlshorst geschickt von meinen Eltern, in der Annahme, dass ich hochbegabt bin.
Ja.
Das war eine Annahme meiner Eltern, nicht, dass ich mich da irgendwie selbst irgendwie so empfunden hätte. Und die ist ziemlich bekannt auch in Ostberlin gewesen, diese Russischschule. Und das hat mich maßlos überfordert. Also das war jeder Unterricht dann in Russisch, nicht nur Russisch. Das war ab Stunde, also stellt euch vor, 3. Klasse. Da bist du eigentlich noch ein Kind.
Bist halt naja. So ich habe
ich hab so eine Erinnerung, drei Mitschülerinnen, eine hört auch den Podcast, soweit ich weiß, wollten auch auf diese Russischschule, aber nur eine hat es geschafft. Und dann gab es Tränen.
Aber
du wolltest gar nicht. Nee. Ich wurde auf die Sonderschule in der 3. Klasse geschickt, weil ich verhaltensauffällig war. Aber so heißt, jeder seinen Weg gegangen. Und dann haben sie festgestellt, dass ich einen hohen IQ habe. Dann durfte ich wieder zurück in die normale Schule.
Das ist witzig, bei mir ist, glaube ich, die Geschichte genau andersrum.
Aber wir haben
sie haben dann festgestellt, dass der Kuh nicht so hoch ist und bin dann direkt zur vierten, allerdings ist dann auch die Mauer da gefallen, bin ich direkt zur vierten wieder nach Lichtenberg. Ich bin dann, also die Ostzeit habe ich in Lichtenberg verbracht, auf eine Grundschule gekommen und jetzt kommt aber der, warum ich aufs Andreas-Gymnasium, das, die hatte sich unter Leitung eines westdeutschen Schulleiters
natürlich bei uns
1997 oder 96 als Sprachenschule positioniert. Und ich wollte Russisch weitermachen, weil es schon, also das war ja schon ein Vorsprung, den ich hatte und bin dann dorthin. Und ein Jahr später, in der achten Klasse, ist dieser westdeutsche Schulleiter mit irgendwie Geld aus dieser Schule abgehauen. Und wir haben ein Mathe-Spezial, also so eine Art Heinrich-Hertz-Lehrer bekommen. Und dann wurde dieses Andreas-Gymnasium plötzlich zu einer hochbegabten Mathe-Schule mit so mit HU kommen. So. Also für mich dann einfach dann ab dem Moment Silent Quitting. Ja, achte Klasse, direkt.
Da bin ich raus, Leute.
So, aber das ist so, ich meine, er setzt sich mal voll in Friedrichshain, weil Andreas genau ist halt so, ich hatte das auch immer noch als Sprach und dann genau gab es anscheinend so einen Wechsel. Fried war das für Deutsch, also für alles, was so geistig,
ja.
Geisteswissenschaften ist. Herz ist Mathe. Und
Händel war Musik.
Händel war Musik und Date war ja Bio. Wir hatten ja diese Biostation. So, wir haben dann immer, wir haben tatsächlich so Fische ausgenommen und so und dann sind Mädchen, meistens Mädchen, irgendwie in Ohnmacht gefallen, weil sie das nicht sehen konnten. Aber bei uns ist es so ähnlich mit unserem Direktor, weil unser Ostdirektor hat uns bei dem Aufnahmegespräch dort, ich bin da nur hingegangen, weil da das Mädchen aus der Grundschule, auf die ich stand, die ist dahin in der sechsten, da habe ich gesagt, okay, gehe ich da auch hin. Ich wusste nicht, was das für eine Schule ist oder so, ich habe mir darüber keine großen Gedanken gemacht. Und der bei dem Aufnahmegespräch saß der damalige Direktor, noch der Ostdirektor, der saß in Feinripp-Unterhemd. Mir und meinen Eltern gegenüber meinte, bringen Sie Ihr Kind hier bloß nicht her, das ist hier alles scheiße. So, und dann kam halt der Westdirektor, über den wir auch hier im Podcast schon gesprochen haben, der dann uns Ostdeutschen die Demokratie beigebracht hat.
Ich bin so froh, dass er dir das beigebracht hat.
Ja.
Aber das ist krass. Ich meine, andere sind ja wenigstens gekommen, haben sich ein Haus gekauft und 20 Jahre gewartet, dass das irgendwie, dass sie das Geld klauen können. Mhm. Und der hat es offensichtlich nicht mal 2 Wochen geschafft. Hat
einfach ein
das
Jahr. Geld der war dann einfach weg.
Oder der Schneider, der sich einen Fußballverein kauft und dann mit dem Geld abhaut.
Ja.
Bei Dynamo Dresden. So.
Schön ist es. Die Leute, die da kamen und
Wir hatten dann noch Mathelehrer und Englischlehrer. Französisch- und Englischlehrer. Und darstellende Künste.
Und das waren Wessis oder Ossis?
Das waren die Wessis. Alle anderen waren noch Ostlehrer.
Das komplette, bei uns war die gesamte Belegschaft Ostdeutsch. Es gab keinen einzigen westdeutschen Lehrer, der irgendwann später kam dann so Französischlehrer.
Genau.
So, aber mit denen hatte ich dann keine Berührungspunkte. Das war nur, meine Russischlehrerin war Russischlehrerin davor und dann danach, die dann einfach verstarb und dann starb auch der Russischkurs damit. Der starb dann mit aus. So.
Also bei mir ist halt auch die Erinnerung, dass nämlich die Englisch- und die Französischlehrerin noch irgendwie ein bisschen, die hatten uns nicht so im Griff. Wir haben das nicht, wir waren es gewohnt, dass man uns autoritär Ansagen macht. Das war meine 90er-Jahre-Schule. Und diese Französisch- und Englischlehrerinnen und vor allen Dingen darstellendes Spiel, die kamen dann so mit so reformpädagogischen Ansätzen. Und das hat nicht so resoniert bei uns in der Klasse.
Also meine sehr geschätzte Deutschlehrerin, dann auch in der Sekt 2, Frau Kötter, die hat auch mit uns die Theatergruppe geleitet. Und die hat das auch da autoritär gemacht. Also da kann ich mich auch an der Frau Miserski. Ich bin ja Kind zweier Buchhändler und Frau Miserski, meine Deutschleistungskurslehrerin, hat wirklich große Stücke auf mich gehalten, bevor dieser Deutschleistungskurs begann, weil sie wusste und Kundin auch bei meiner Mutter in der Buchhandlung war, der Junge muss ja gut sein in Deutsch. War leider nicht so. Die Enttäuschung war auch wirklich da, sie hat sich auch gar keine Mühe gegeben, diese Enttäuschung mir gegenüber zu verheimlichen. Sie war einfach.
Ich frage mich gerade, ob es, also sicherlich spielt diese autoritäre, der autoritäre Pädagogikstil spielt sicherlich eine Rolle. Die Frage ist aber auch trotzdem dann noch, ob auch diese Transformationserfahrung, also dass die halt nicht mit euch bonden können. So, wenn es jetzt die Französischlehrerin ist, die von Westen kommt, dann ist es halt eine andere Nummer so. Also, so, ne? Ist es nur die Reformpädagogik oder ist es beides gleichzeitig?
Ich vermute, es war die Pubertät. Also, es war, glaube ich, nicht mal, also ich glaube, die hätten bonden wollen und können, weil sie es so auch im Studium gelernt haben.
Ihr hattet keinen Bock.
Man wollte mit keinem einzigen Lehrer bonden. Also außer mit der heißen Sportlehrerin.
Ja, doch, ich hatte einen, Herr Stürmer.
Der Name ist Programm.
Ja. Nee, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Herr Stürmer, der kam vom Fried zu uns, weil er irgendwie am Fried irgendwas war. Also der hatte Stress, so.
Ah, klingt meistens und, sowieso.
Und kam dann zu uns. Und Herr Stürmer kam in die Klasse, der hat Geschichte gemacht. Und der kam in die Klasse, der sah aus wie Krusty der Clown, der hatte so vorne Glatze und hinten gekräuselte lange Haare und kam in die Klasse und setzte sich hin. Und das ist mir und auch meiner heutigen Frau, damaligen schon fast Freundin, aufgefallen, dass der Erste war, dass er sich hingesetzt hat auf unser Niveau. Mhm. Und so ist er auch mit uns, der hat uns anders ernst genommen. Der war Thüringer.
Ja.
Der kam eher so aus einer bürgerrechtsbewegten Zeit auch, war ja dann so Ende der 90er war der dann bei uns. Also die gab es auch, aber es war wenig. Und dann gab es noch Frau Kruska, liebe Grüße, falls sie jemals diesen Podcast hört, meine Mathelehrerin, die das geschafft hat, uns jeden von uns irgendwie so zu nehmen, wie wir sind. Und die hat zum Beispiel zu mir gesagt, Schülerzeitung. Daniel, du musst Schülerzeitung machen.
Mhm.
Und die hat mich dann mehr oder weniger gezwungen, Schülerzeitung zu machen. Und das war meine Rettung in der Schule. Weil vorher war mir ein bisschen unklar, was ich hier überhaupt will. Und dann haben wir Schülerzeitung gemacht. Da haben wir 40. Jahrestag DDR gefeiert. Und dann kam halt der Westdirektor und hat gesagt, das tut ja nicht hier. Nee, der kam aus dem Rheinland. Aber das hat uns dann, am Ende wurde unsere Schülerzeitung dann verboten, wir durften dann nicht mehr verkaufen.
Oh, das haben wir auch geschafft, Andreas. Genau. Also einmal ich habe so Kolumnen geschrieben über Lehrer und man musste erraten, wer der Lehrer ist.
Mm,
und dann habe ich irgendeine Kolumne über unseren Biolehrer geschrieben, in dem, wo ich mich darauf konzentriert habe, dass er immer unfassbar kurze Jeans. Also wirklich die so direkt eigentlich so auf Hodenhöhe aufhört. Ja. Und der stellte dann immer sein Bein so aus auf dem Tisch beim Reden. Ja. Und das habe ich dann so reingeschrieben, damit man errät, wer es ist. Und da gab es auch richtig Stress. Deswegen. Also bei dir politisch, bei mir einfach nur beleidigen.
Aber warst du auch anonym?
Nee, ich habe es unter meinem Namen geschrieben.
Unter deinem Namen
geschrieben. Ja.
Mhm. Unser Hauptproblem war dann, damals gab es ja diesen Fall in Erfurt mit dieser... Erfurt war auch, aber es gab auch noch so einen Fall, wo ein Schüler mit 23 Messerstichen eine Lehrerin niedergestochen hatte.
Das ist auf jeden Fall jetzt, den Bogen muss ich jetzt noch...
Okay. Der Bogen kommt und mein Kollege hat einen Artikel darüber geschrieben, dass es halt irgendwie ein Problem, also wie er diesen Bogen gemacht hat, weiß ich auch nicht mehr ganz genau, man müsste den Artikel jetzt nochmal lesen. Auf jeden Fall haben wir so angeprangert, dass LehrerInnen zu wenig ihren Beruf auch als Berufung verstehen. Und dann, wir hatten so LehrerInnen, die gesagt haben, für mich ist das, ich warte hier bis zur, die waren so 40, haben gesagt, also ich warte jetzt hier bis zur Rente, ich habe ja eh keinen großen Anteil
mehr. Das ist unser Alter, also ich bin 40.
Ja, genau, das ist unser Alter. Und die waren schon so fertig und haben halt auch 25 Jahre vor sich gehabt.
Und der Vorwurf war, dass er relativiert.
Und wir haben halt darüber geschrieben, dass es halt Problem ist, wenn Lehrer nicht mit vollem Einsatz irgendwie da sind. Und wir haben halt, also wir haben wirklich viel Kritik an unseren Lehrern gehabt. Und haben halt gesagt, es gibt halt hier viele Missstände in der Lehrerinnenschaft. Mhm. Und die sollte man ausmerzen.
Oh.
Und das war in den Zeiten, als gerade Lehrer angegriffen wurden. Wir wussten nicht, was das Wort ausmerzen bedeutet. Das haben wir dann sozusagen, damals gab es ja noch kein Google, haben wir dann irgendwie recherchiert. Ist ja eher so Nazisprache. Und das war, dafür wurden wir dann kritisiert. Aber
Berechtigt. Ja.
Die Reaktion war dann aber eben, dass gesagt wurde, dann dürfte er halt nicht mehr verkaufen. So. Wir mussten dann vor der Schule verkaufen. Womit quasi der Markt weg war. Also,
naja gut, aber somit haben sie euch gleichzeitig sozusagen aber Kapitalismus beigebracht und Demokratie haben sie,
genau, also
sie nicht funktioniert.
Genau, der hat dann Jura studiert und er hat immer diesen schönen Satz gesagt, man merkt seine Ketten erst, wenn man sich bewegt. Und das war doch Schülerzeitung. Wir haben uns bewegt und haben sehr schnell gemerkt, wie viele Ketten wir eigentlich auch haben. Also weil auch viele andere Sachen vorgefallen sind und so. Und
wie war es mit euren Ketten? Also wann haben sie dir die Ketten angelegt?
Naja nur, also auch aus verständlichen Gründen, weil ich eben irgendwie so eigentlich in einem Lehrer... vorgeworfen habe in einem Artikel, ohne es belegen zu können, dass der irgendwie so eigentlich so eine sexuelle Belästigung betreibt. Also das ist so, da sind die Ketten so, wurden, also da ist das gute Recht dieses Lehrers gewesen und auch gut, dass er das gemacht hat, weil da habe ich dann schon mal gelernt, okay, man kann nicht einfach alles schreiben. Man muss so ein bisschen so, du kannst nicht einfach alles behaupten. So, das war dann die Lektion, die ich gelernt habe. Aber sonst war diese Schule eigentlich bei uns recht frei. Also wir waren der Jahrgang angeblich, der am meisten gekifft hat.
Mhm.
Es wurden extrem viele Drogen konsumiert in unserem Jahrgang.
Berghain auch, ne? Kam ja später auch in der Gegend dann.
Ja, ist eigentlich um die Ecke gewesen.
Ja, das war aber zu der Zeit noch nicht da, ne?
Nee, das war das Ostgut war dann, glaube ich, das war die Ostgutzeit.
Okay.
Aber es war tatsächlich, die Drogensache, darüber habe ich oft schon nachgedacht, das war dramatisch, weil wir waren in einer Klasse mit 30 Schülern. Davon waren 14 Jungs in der 7. Klasse, 3 davon haben das Abitur geschafft. Und der Rest hat sich einfach ausgenockt. So, wir haben auch relativ viele Sitzenbleiber bekommen. Also es wurden einfach sehr viel Drogen und relativ schnell auch so härtere Drogen, Kokain. Mhm. So in der Sekundarstufe 2 Kokain konsumieren.
Ja.
Das ist für so ein, weißt du, so ein Bildungspodcast für alle, die so entscheiden, lassen wir unser Kind nach Berlin ziehen.
Mhm. So. Aber das war in den 90ern. Jetzt sind ja die Schwaben da.
Ziehen ist der richtige Begriff.
Nee, aber wir hatten auch tatsächlich einen Fall, wo jemand auf LSD vom Dach gesprungen ist, am Ostbahnhof, vom Hochhaus. Also es ist tatsächlich auch bei uns ein Thema. Ich saß einmal in einer Kifferwohnung, nicht in der Kifferwohnung, in der Dealerwohnung. Ich dachte, ich bin in einer Kifferwohnung, sondern eine Dealerwohnung.
Bei uns im Hochhaus an unserer Schule?
Die Dealerwohnung, die war am Frankfurter Tor.
Ja.
Da, wo dieser Fischeladen war.
Ja, geil.
Also dieser blinkende Fischeladen, da der nächste Eingang. Und Hochhaus muss irgendwo am Ostbahnhof gewesen sein.
Genau.
Einer dieser Hochhäuser
da. Genau, da war nämlich die Dealerwohnung, in der ich plötzlich saß, weil ich dachte, ich kaufe jetzt Gras da gab es so ein altes Fabrikgebäude noch in, das klingt wirklich, als wären wir 100, fällt mir gerade auf, wenn wir darüber. Es gab noch recht viele unsanierte Fabrikgelände und Gebäude in Friedrichshain, im Hinterland der Karl-Marx-Allee besonders. Und dann war immer die Aufgabe, wir gehen in der ersten Hofpause in diese Dealerwohnung, kaufen dann irgendwie Stein, im Übrigen von einem Polizisten, kaufen dann ein, also hier Stein, Hasch, genau. Ja. Und also gehen dann in die sogenannte Fitgo, ich weiß nicht, was das heißt, das war eine alte Fabrikhalle, und haben dann da standen Eimer mit einer Colaflasche und haben dann in der zweiten Hofpause geeimert. Kennt ihr Eimern?
Nee.
Also bitte, ist ja peinlich.
Ey, ich bin wie Friedrich Merz. Ich habe in meinem Leben einmal einen Joint gezogen. Und dann war, das war richtig schlimm. Also genauso wie Friedrich Merz es gesagt hat, es war richtig schlimm. Und ich habe gesagt, okay, da bin ich raus.
Und bisher auch nur zweimal Alkohol getrunken, oder? In deinem Leben?
Diese eine mit einmal mit 15, genau.
Und okay, und dann
das war dann gleich dann ich zu das. Schlimm. Und ich trinke keinen Alkohol, nehme keine Drogen, ich bin da ein bisschen raus.
Ja.
Aber
jetzt ist eh zu spät. Also jetzt bist du 40. Jetzt brauchst du auch nicht mehr anfangen.
Ja.
Ich habe mit 40 angefangen.
Ach wirklich?
Ja, ich habe wirklich bis 40.
Alkohol?
Alkohol trinke ich gar nicht mehr. Okay.
Mit Kiffen?
Kiffen auch finde ich völlig uninteressant.
Also, weil es am 1.4. erst legal.
Völlig uninteressant. Die Schulzeit hat mich nicht nur gelehrt, dass man ehrgeizig sein muss, sondern sie hat mich auch gelehrt, kiff nicht. So, das war, ich finde einfach, Kiffen ist wirklich eine doofe Tätigkeit. So, macht einfach doof. Und also mich macht's. Da gibt's es gab mal so einen Spruch, irgendwie high for a night, slow for a month, und das gilt auf jeden Fall für mich. So, ich werde einfach sehr lahm. Ja. Und diese Eimern, um kurz zu Ende zu sehen, das ist halt eine Colaflasche, da schneidest du den Boden weg, das machst du, wenn du wirklich nur Taschengeld hast, um zu kiffen. Und dann machst du oben Alufolie auf die Tülle, und dann machst du Löcher rein, oder Silberpapier, wie wir sagen würden, legst das Hasch drauf, und dann ziehst du das so hoch, und dann durch den Unterdruck hast du so Rauch in der Flasche, und dann legst du den Mund drauf und drückst es so in die Lunge rein. Also du bist halt so super high, mit sehr wenig Gras.
Ich kenne das als Bong.
Nee, ja. Bong ist
anders.
Ist gleich ähnliches Prinzip, aber
auch mit Cola-Flasche. Bei Bong sammelst du das ja und dann.
Ja, ähnliches Prinzip, nur noch
ärmlicher. Aber ich weiß auch, dass wir, auch die Bongs waren bei uns Cola-Flaschen. Also bei den anderen. Ich war ja der Punker und die anderen waren ja die Hip-Hopper. Bei uns in der Klasse.
Ja, ich habe tatsächlich das erste Mal, ich glaube mit 13, eine Bong gekifft.
Ja, und du kennst nicht einmal, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, einmal nicht.
Vielleicht ein Ossi-Ding.
Weil wir so wenig Geld hatten, dass wir einmal mussten.
Das wäre doch mal, die Leute, die unseren Podcast hören, ist einmal ein Ossi-Ding?
Ich glaube nicht.
Leider.
Es gab dann noch so, das nannte man dann so Seerauchen. Dann hat man diese Flasche eben in den See genommen und dann da eben diesen Unterdruck im Wasser erzeugt und so.
Auch sehr clever.
Ja.
Müggelsee.
Ja, so Müggelsee-Rauchen.
Ja, ich weiß ja, bei uns in West-Berlin gab es ja nicht diese Seen, die sauber genug waren, dass wir da irgendwie.
Der Müggelsee war auch nicht sauber. Auch nicht. Ich meine, die Spree ist einmal durch die ganze Lausitz geflossen. Das ist
Ja, Eimann, lass uns das checken.
Ja.
Ist das ein Ossi-Wort?
Das ist ein Ossi-Ding, ja.
Und was ist das West, was ist die West?
Also ich glaube, dass es da wächst der pubertäre Ostdeutsche und der pubertäre Westdeutsche zusammen beim Eimann. Ich glaube, da habe ich das Gefühl, dass wir einfach.
Aber wo war das dann in Friedrichshain genau? Wo hast du
das
da?
Das war,
wo hast du gelebt?
Ich gelebt habe. Kann ich erzählen. Also direkt nach der Wende sind meine Eltern, so die Baseballschlägerjahre, die gab es ja auch in Berlin. Ja. Und das Lichtenberg war eigentlich deutschlandweit bekannt. Ja,
Weitlingstraße.
Und ich habe genau da haben meine Eltern gewohnt. Also so zwei
Ich habe nämlich ganz lange in der Wönnigstraße gewohnt, in einem Hausprojekt. Das war das Hinterhaus von der Weitlingstraße 112 oder so.
Mhm.
Und das war halt, also da waren ja die Nazis, die da
genau,
an der Lückstraße die Ecke
mit so Steinen runterschmeißen. Das war dann wirklich so, ich kam manchmal von der Schule und dann war da einfach irgendwie wieder ein riesen Polizeieinsatz, war da irgendwelche, wie ist der gestorben ist, wie heißt der denn? Michael, der diesen Gruß, der diesen dreifingerigen Hitlergruß erfunden. Genau, der hat auch da seine Basis. Genau.
Sich Ingo Hasselbach vor allen Dingen, auch der Aussteiger.
Der Aussteiger, ja. Genau.
Der hat ein sehr beeindruckendes Buch darüber geschrieben auch.
Ja, es war dann, wurde auch Schullektüre, glaube ich. Sogar.
Ja, ja. Okay, bei uns nicht. Aber wir waren in vielen Sachen hinterher. Aber
genau, ich bin sozusagen bis 1990 dort, also würde ich sagen, so 91 oder so, haben meine Eltern in der Marie Curie-Allee gewohnt in Lichtenberg.
Ja.
Und dann sind sie direkt nach Friedrichshain gezogen, Samariterstraße. Also nicht in die Samariterstraße, sondern am U-Bahnhof Samariterstraße mit einer Wohnung direkt an der Frankfurter Allee. Also ich bin eigentlich groß geworden an einer sechsspurigen, riesigen Straße und habe mich auch nie...
Also U5, wir hatten das nämlich schon mal,
ja.
U6, U8, U9, U5, dass das die U-Bahn-Linie viel entscheidet.
An der U5.
Genau. Ja. Ich bin an der Frankfurter Tor, ich bin eins weiter, Liebigstraße.
Ja.
Ich habe in so einer Wohnung gewohnt, die quasi... hinter den Stadionbauten dann so ein Plattenbau war.
Aber ihr wart dann direkt an der Frankfurter Allee?
Ja, direkt an der Frankfurter Allee. Die Buchhandlung meiner Eltern ist auch in Blickweite der Wohnung gewesen. Das war dann irgendwie so, also meine Eltern haben ja wirklich sehr, sehr schnell, meine Mutter besonders, verstanden, was Kapitalismus ist. Also die hat ja direkt eigentlich gefühlt in der Nacht zur Währungsunion, hat die diese Buchhandlung gekauft, in der sie gelebt hat, wie heißt das, von dem, der erschossen wurde? Rohwedder?
Silbermeier.
Nee, Rohwedder, wie hieß das?
Dietrich Rohwedder?
Ja, wie hieß denn das, was der da organisiert hat? Diese Verwaltung der DDR, des VEB.
Treuhand.
Treuhand.
Ja.
Und da hat sie direkt eigentlich das von der Treuhand diese Buchhandlung übernommen.
Für 10 Mark.
Relativ wenig Geld. Ja. Ich weiß den Betrag nicht, aber es war auf jeden Fall so, dass meine Mutter, es gab ja kein Kapital in der Familie.
Das ist so spannend. Also ich bin Zellestraße aufgewachsen, also Riga-Straße.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe das hier im Podcast schon mal erzählt. Bei uns stand Jan Götz-George auf dem Hof und hat sich da den Altbau gekauft. Und ich frage mich bis heute, warum haben meine Eltern diesen Altbau nicht gekauft? Meine Mama hat Kredite verteilt bei der Volksbank.
Mhm.
Warum haben, also das ist interessant, weil deine das Eltern haben das gemacht. Warum haben das Ostdeutsche nicht,
weißt du,
so viele Ostdeutsche
nicht gecheckt? Aber wenn das Kapital nicht da ist?
Naja, aber die Altbauten, die haben damals halt tatsächlich 1.000 Euro, 1.000 Mark gekostet. Und dann wurden die halt, also ne, wenn ich... immer an die Geschichte meines Kumpels denke, wo die Leute in, ich sag jetzt nicht genau wo, im Westen rumgelaufen sind, gesagt haben, kauft euch ein Haus in Berlin-Mitte, es wird subventioniert, saniert und in so und so vielen Jahren ist das so und so viel wert. Und dann haben die das natürlich gemacht.
Aber die das gelernt haben.
Ja.
Meine Eltern kennen.
Aber deine Mutter hat ja offensichtlich irgendwie...
Aber ich glaube, das ist ein anderes Geschäft. So. Also eine Buchhandlung, da kommt Geld ja schneller rein. Wenn du ein Mietshaus kaufst, dann musst du das ja maintainen und du weißt nicht, ob da irgendwelche MieterInnen reinkommen oder nicht.
Das Vermieter sein ist
eine ganz andere Nummer.
Das ist ja, also das, ich glaube, das war, also da kann ich von meiner Freundin erzählen, die haben ein Haus theoretisch im Prenzlauer Berg geerbt.
Mhm.
Und in den 90ern. Und da lag dann irgendwie so drauf, 30.000 Mark verschuldet ist dieses Haus. Und diese Familie hat es sich nicht getraut.
Nee, getraut. Mhm.
So einfach so, was heißt das?
Ja.
Das bedeutet unseren Ruin, also diese kapitalistische Vision von, dass da kommt immer mehr. Die fehlt, woher soll die auch kommen?
Ja.
Also so, und meine Mutter hat diese Buchhandlung einfach aus einem ganz einfachen Grund, gesagt, das mache ich jetzt. Die Ossis lesen gerne Bücher und jetzt können sie alles lesen.
Mhm.
So, und deswegen, so einfach war die Logik dahinter zu sagen, wir machen diese Buchhandlung weiter, weil sie.
Und sie hatte da schon gearbeitet.
Sie hat da schon gearbeitet seit 1981 und hat dann eben einfach 99 gesagt, wir machen das jetzt. Und die Buchhandlung gibt es immer noch und ist auch immer noch. Ich habe die jetzt übernommen. Meine Mutter will in Rente gehen und habe gesagt, ich mache das Ding weiter. Also wie so kommissarisch, glaube ich. Ja. Also ich bin da nicht vor Ort. Weil diese Buchhandlung, eben mittlerweile die älteste Ostberlins, immer noch funktioniert.
Und die Logik ist eine andere, es ist ja keine kapitalistische Logik, wenn ich sage, ich glaube, Menschen werden halt, die können jetzt noch mehr lesen, voll geil für die.
Ja, und wir
so altruistisch.
Also meine Mutter ist natürlich auch eine Geschäftsfrau, aber ich wollte die Frage noch mit dem Kredit beantworten, weil meine Mutter hat ja dann einen Kredit aufgenommen, um diese Buchhandlung zu renovieren und das Verständnis, alleine da beginnt es schon, das ostdeutsche Verständnis, was ein Kredit ist, dass das nicht eine Investition ist, die dir Geld bringt, sondern dass das die größte Belastung überhaupt ist. Mhm. Der Druck dieses Kredites auf der Seele meiner Eltern wirkt bis heute nach, obwohl der natürlich abbezahlt ist jetzt, irgendwie 30 Jahre später. Aber meine Mutter redet von diesem Kredit immer noch. Mhm. Und wenn sie davon spricht, manchmal wie von einer Krankheit. Das klingt an so, oh, dieser Kredit, jetzt ist er weg. Mhm. So, dabei ist ja das eigentlich eine Chance.
Mhm.
Und das ist ja ein urostdeutsches Verständnis von Geld und von Schulden und von Schulden machen. So, das ist ja, und
macht man nicht, ne?
Macht man nicht. Ja. So, ich guck doch einfach nach Berlin. Wer hat denn eine Eigentumswohnung in dieser Stadt? Ja. Wer sind denn die Leute, die Eigentumswohnung gekauft haben? Und da steckt, oft deutet man den Ostdeutschen da ja so einen Vorwurf rein. Mhm. Da steckt gar kein Vorwurf drin, wenn ich sage, dass irgendwie Wessis eben für 1000, Götz-George kommt und kauft sich für 1000 Euro ein schönes Hinterhaus. Da steckt einfach drin ein Wissensvorsprung. Und jetzt langsam, also unsere Kinder, und für die haben wir ja auch Kapital angehäuft, weil das jetzt unsere Kinder sind die erste Generation, die Geld bekommen von ihren Eltern. Ich kriege kein Geld von meinen Eltern. Mein Bruder kriegt kein Geld von meinen Eltern. Das Geld, was meine Eltern sich mühsam erarbeitet haben, da haben mein Bruder und ich gesagt, da gebt es aus. Mhm. Wir möchten nicht, dass ihr spart. Wir möchten nichts erben. Gebt die paar Penunsen, gebt die einfach aus.
Ja.
Aber dann guckt man sich eben so meine Kollegen und Kolleginnen im Büro, gucke ich manchmal an, so, oder wie auch vom Fokus. Ja, die Älteren besonders, die jetzt so 60 sind. Ja, mein Vater ist gestorben, ich habe so 12 Zahnarztpraxen gehabt. Mhm. Okay, krass. So.
Ja. Ich meine, das ist natürlich auch in den Regionen, also da, wo wir uns bewegen, ist das, ne? Also ich glaube, das merkt es auch immer, dass man so irgendwie diesen Satz immer einfügen muss. Natürlich erben auch nicht alle Menschen im Westen erben.
Natürlich nicht, aber,
so, aber die Leute,
es ist wahrscheinlicher.
Da, wo wir so arbeiten, Wissenschaft, Journalismus, in den Bereichen, an denen wir so uns hier bewegen, merkt man diesen Unterschied schon sehr krass.
Ja, also auch in den Räumen,
für unsere Jobs auch entscheidet.
Friedrichshain, Prenzlberg, auch die Räume sind ja, oder hier auch Kreuzberg, die sind ja geprägt davon, dass halt irgendwie die Menschen, die halt wohlhabend sind, aus anderen Bundesländern, westlichen Bundesländern dieses Landes sind, dass die halt irgendwie mit der Kohle der Eltern sich da irgendwie was kaufen können oder die Hälfte davon anzahlen können.
Und das Krasse
aber eine Sache will ich noch sagen. Ja. Der Spin ist ja hier total spannend, weil der Spin ist ja dann irgendwie das, was wir vorhin mit der Schule hatten, irgendwie ja, die westdeutschen Lehrer kommen und bringen Demokratie bei. Der Vorsprung, den du meinst, das ist ja ein Kapitalismus-Wissensvorsprung. Also die haben nicht Demokratie gelernt, die haben Kapitalismus gelernt und haben das dann quasi, das ist deren Vorsprung und nicht der Demokratievorsprung, der ja immer in der Kritik Ostdeutschland gegenüber mitschwingt.
Ja, und was ich sagen wollte, diesen Vorsprung muss man ja auch ernst nehmen, weil André Holm, unser Kollege, das ist ja auch mit Matthias Berndt, die haben das auch beforscht, weil das ja auch bedeutet, dass die Leute, die das Eigentum heute besitzen, zum größten Teil eben nicht Ostdeutsche sind. In Berlin, in Leipzig, überall kann man das sehen. Und dass sich dieser Vorsprung einfach weiterhin kapitalisiert. Also Ostdeutsche, BerlinerInnen zahlen Miete an westdeutsche Zahnärzte. So, und dieser Vorsprung von 1990, das ist nicht, also dieses, wann ist es denn dann endlich vorbei?
Ja.
Es ist noch nicht vorbei.
Ich glaube, dieser Vorsprung ist, also der Kapitalismus hat ja nun wirklich, in der Idee des Kapitalismus steckt ja, dass du diesen Vorsprung nie überwinden kannst. Mhm. Dass du das ja willst. Du willst diesen Vorsprung überwinden und das ist der Motor. Das ist dieses Teelicht, das diesen Motor betreibt. Nämlich unsere Armut lässt den Kapitalismus weiterlaufen. Also unsere Armut, in Anführungsstrichen, ich will jetzt nochmal kurz betonen, ultra privilegiert, der Rest der Welt und so, wisst ihr.
Aber das Streben danach.
Das Streben danach. Wir wollen unbedingt auch also ich will kurz eine Geschichte erzählen. Ich habe lange in der Frankfurter Allee gewohnt, vorne in dem ersten Karl-Marx-Allee-Block, in den ersten Stadionbauten, die als letztes saniert wurden. Und dort das war so ein ewiger Mietvertrag, also heißt, ich bin ausgezogen, stand aber immer noch drin und habe es dann immer so, die Wohnung wurde immer so weitergegeben, damit diese 90 Quadratmeter, 600 Euro warm, schön lange bleiben. Und ein Mitarbeiter bei mir in der Firma, der suchte eine Wohnung, der ist aus Leipzig nach Berlin gezogen, mit Migrationshintergrund, das ist wichtig zu erwähnen an der Stelle, vietnamesische Eltern. Und der zog in diese Wohnung und ich fand das toll, weil wir uns total gut verstehen und der hat dann volontiert bei uns und ich fand das irgendwie richtig cool, dass der sich das leisten kann, dass es sowieso funktioniert. Und dann wurde das Haus verkauft. Und mit diesem Verkauf gibt es ja das Vorkaufsrecht.
Ja.
Und dann gab es Wohnungsbesichtigung, dann haben wir uns das mal beide angeguckt, weil wir standen beide im Mietvertrag, vielleicht machen wir es einfach zusammen. So, vielleicht kaufen wir uns diese Wohnung. Wir lassen es mal probieren. So, und dann haben wir uns das angeguckt und gesagt, boah, so teuer. Und dann muss man einen Kredit aufnehmen. Und dann dann kickt diese ostdeutsche Angst vom Kredit aufnehmen. Und dann waren Wohnungsbesichtigungen da und dieser Kollege ist nicht so, dieses Osten-Westen-Ding hat er nicht so verinnerlicht, wie ich es verinnerlicht habe. Und dann kam der ganz wütend ins Büro einmal und meinte so, dann kam da so ein Westdeutscher mit seiner Tochter und ich stehe im Flur und die Tochter sagt, ich möchte die Wohnung und dann sagt der Vater, während ich im Flur stehe, dann kaufen wir die und naja, sie ziehen ja dann auch aus. Und einfach so, und das hat ihn so wütend gemacht, dass erst die Wut dazu geführt hat, dass wir die Kreditangst überwunden haben und gesagt haben, wir machen das jetzt.
Ja.
So, wir beziehen es jetzt durch. Wir kaufen uns zusammen eine Wohnung, in der ich nicht mal wohne, aber dann bleibt die in der Familie. Mhm. Und die Familie ist, und so süß das klingt, ostdeutsch. Mhm. So. Das ist der Grund. Es gibt ja auch zum Beispiel im Büro sind sehr viele Ostdeutsche, Ostberliner auch, mit denen wir arbeiten, und die sagen auch ganz oft, ich will kein Eigentum. Mhm. So, ich will nicht so werden wie die. Ja. Mhm. Ich möchte nichts besitzen. So, ich möchte nicht irgendwie Mieten erhöhen, irgendwelche komischen Heizungsrohre reparieren. Und ich frage mich dann oft jetzt als Wohnungsbesitzer mit meinem Kollegen zusammen, ist es Furcht, die dich das sagen lässt? Oder meinst du das wirklich? Mhm. So, ist es eher eine Ausrede, dass du sagst, ich möchte kein Vermieter werden? Oder willst du wirklich antikapitalistisch, identitär ostdeutsch sein?
Mhm. Ich meine, das ist nicht nur eine ostdeutsche Geschichte, auch so eine Berliner Geschichte, ne? Also diese ganzen Hausbesetzer in Kreuzberg, die sich auch alle irgendwann ihre Häuser gekauft haben.
Ja, furchtbar.
Und ich habe ja, Wönnigstraße, was ich gerade erzählt habe, habe ich in einem Hausprojekt gewohnt, und ich bin sozusagen meine erste Wohnung, wo ich selber im Mietvertrag stand, war da, und das war so ein Hausprojekt, und die ganze Idee dieses Hausprojektes war, dass dieses Haus dem Immobilienmarkt entzogen ist und wir als Hausgemeinschaft zahlen eben eine Nutzungsgebühr an den Verein, also das Haus gehört einem Verein. Mhm. Und wir wollen, also wir sind, wir wollen kein Eigentum hier schaffen. Das war die ganze Herangehensweise. Hat natürlich total viel Arbeit bedeutet, hat aber auch viele Vorteile gebracht. Wir haben sehr, sehr wenig Nutzungsgebühr, also Miete bezahlt für relativ guten Wohnraum mit großem Gemeinschaftsgarten und so. Ganz, ganz tolles Hausprojekt. Und wir sind dann aber jetzt ausgezogen. Und jetzt mittlerweile haben wir uns entschieden, das Haus, in dem wir leben, zu kaufen. Also mittlerweile bin ich auch Hauseigentümer. Also diese Geschichte geht ja auch weiter. Und was ich mich so ein bisschen frage, ist, dann gibt es dieses eine Haus in Lichtenberg und das eine Haus in Kreuzberg und so, wo dann dieses altruistische, wir kaufen nicht, und drumherum kaufen aber alle.
Ja, also, die Frage ist ja auch, was passiert dann?
Weil wenn du kaufst, kannst du halt auch entscheiden.
Ja, ja, aber die Frage ist ja dann, was machst du dann? Das ist ja die Frage. Also ne, du hast was gekauft, und dann ist die Frage, richte ich mich nach dem Mietspiegel, gehe ich drüber oder gehe ich drunter?
Ja.
Ne? Und das ist ja da
habe ich gelernt, das verbietet der Staat ja zum Beispiel, weil dann musst du über die Strafsteuern zahlen, weil das haben wir auch überlegt, und dann musst du, weil du dann wird dann irgendwie dir, das könnte sein, dass du damit Steuern bescheißt oder so, oder irgendwas bescheißt, und deswegen musst du du musst auch die Miete regelmäßig erhöhen, damit du beweist, dass du es sozusagen. Ich kann das nicht genau erklären.
Ich weiß, aber du musst dann so informelle Deals mit deinen MieterInnen machen, in deren Sinne, aber du bist dann selber kriminell, weil du versuchst.
Es ist total bescheuert.
Ja. Service-Podcast.
Ja. Nee, aber das sind total wichtige Themen, weil ich glaube, dass genau diese Themen ganz viele migrantische Menschen auch total bewegen. Ich meine, wir wissen, ich habe das auch in meinem Freundeskreis, migrantische Menschen, die in West-Berlin aufgewachsen sind oder ihre Elterngeneration vor allen Dingen in ostdeutschen Städten Miethäuser gekauft haben. Weil es die einzigen waren, die sich hätten leisten können. Wir wissen ja, dass ganz viele auch in der Baubranche aktiv waren und irgendwie dann halt wussten, okay, wenn ich mir was kaufe, dann kann ich das auch selber sanieren, weil ich es kann. Und dann habe ich halt irgendwo was, und wer weiß, was passiert. Und dann ist ja die Frage, okay, was wird dann danach daraus? Also, ne, jetzt haben sie das. Nach 20 Jahren lohnt sich das, weil die Städte halt, weil Leipzig, Chemnitz, Magdeburg, Rostock, Dresden haben sich halt irgendwie in einer gewissen Art und Weise entwickelt, in einer kapitalistischen Logik entwickelt. Aber jetzt ist die Frage, was machst du jetzt? Ne? Bist du halt einer von denen, der sagt, okay, ich mache jetzt hier eine Luxussanierung und nimm dann halt 20 Euro pro Quadratmeter? Oder sagst du, nee, mache ich nicht.
Ey, ja, das Problem ist, nichts schützt dich davor, dass du dass die Gier kommt. Also so, wahrscheinlich können auch mein Kollege und ich, wenn wir dann irgendwie so sagen, weißt du was, wir machen doch aus einem Airbnb. Also gierig können wir alle werden. Das ist sozusagen, es schützt uns nichts davor. Und deswegen es gab ja mal diesen Vorschlag von Kevin Kühnert. So, die
Enteignungsdebatte.
Die fand ich ganz toll. Wir nehmen, alle dürfen eine Wohnung haben. Ja. So, das reicht. Und das fand ich irgendwie so, und das schützt auch vor Gier. Weil wenn, dann, okay, ich kann eine Wohnung vermieten oder in meiner eigenen Wohnung leben. So, und dann, das macht uns, also ich mochte die Debatte sehr. Er ist ja nun leider sehr zahm geworden, im Bundestag arbeitend. Aber die Idee fand ich schön, und ich fand es irgendwie, das ist eine ganz seltsame Verteilungskapitalismus, so Gleichheit erzeugen durch alle können reich sein, alle können Kapitalismus spielen. Ja. Und ich glaube, dann das würde uns schützen, auch zum Beispiel vor dieser, was machen wir jetzt?
Genau, wenn man jetzt.
Aber so ein bisschen so weiter, wo musst du so.
Ja, und was du hast, jetzt? Und wenn du halt, ne, wenn du, wir haben ja vorhin über diese Kreditsorgen gesprochen und das ist halt auch so eine Sache, die halt migrantische Menschen total bewegen, so dann irgendwie mal so einen Kredit zu haben, wo keiner weiß, wer soll das eigentlich, in wievielter Generation soll der dann abbezahlt sein, so. Und wenn die dann halt etwas besitzen, dann ist halt die Frage, gehst du halt den Weg der Gier und du hast ja auch nicht dieses Support-Netzwerk, dass du sagen kannst, wenn ich nicht gierig werde, dann rettet mich halt mein Papa aus Stuttgart. So. Mhm. Hast du ja nicht. So. Und das ist ja, aber dann trotzdem das zu machen, und ich weiß das von ganz vielen, dass sie das trotzdem gemacht haben, das finde ich halt krass. Also ich kenne halt diese Geschichten aus Migrantenkreisen von Hausbesetzer zu Hausbesitzer, die dann jetzt, als wir diese Geschichte mit dem in der Pandemie in Berlin mit dem Mietspiegel hatten, der dann halt reguliert wurde für eine gewisse Zeit, dass dann halt einige ihre als Vermieter ihre Mieten nicht anpassen mussten, weil sie eh drunter waren.
Ja.
So.
Ja, also.
Und genau, aber auf welcher Grundlage, mit welchen Risiken und mit welchem Stress, wenn du hast ja auch über deine Eltern gesprochen, das ist ja dann trotzdem, du entscheidest dich dafür, 20 Jahre mit dem Stress zu leben, für aber einen ideologisch antikapitalistischen Sinn.
Und am Ende dankt es dir auch keiner.
Nee, genau.
Naja, im Idealfall danken das dann die Kinder, ne?
Ja.
So.
Ja.
Also weil, also das ist wirklich mein Gedanke, dass wie das, also, ne, ich lebe ja in Brandenburg, ich lebe ja nicht mehr in Berlin. So, aber das Haus, wenn alles gut läuft, ist relativ nah am Bahnhof, werden wir einfach unseren Kindern, wir werden und also ich werde meinen Kindern, meine Frau wird meinen Kindern, das wird ja meiner Frau. Wird tatsächlich, das hat einen Wert. Also die können mit weniger finanziellen Sorgen überlegen, was sie machen wollen in ihrem Leben.
Also das ist irgendwie,
ich musste immer gucken, wie ich das Studium, also ne, auch noch zu anderen Zeiten, ja, da hat ja noch, meine erste Wohnung wäre noch mehr als 200 D-Mark, zahle ich nicht für das WG-Zimmer.
Ja.
200 D-Mark. So, das war die erste Wohnung.
Das ist also, diese Zeit, wo in der Eberswalda noch nicht saniert war und dann ja, so ein Zimmer da 80 Mark gekostet hat.
Schwederstraße, 180 D-Mark. So mit Safran zusammen, was ja auch dann meine allererste Ost-Berliner Geschichte war mit jemandem, der Migrationsgeschichte hatte. Safran aus Jordanien. Am 9. November 2001 am 11.9. so 2001 haben wir uns kennengelernt. Dann bin ich mit Jordanier zusammengezogen und wir hatten so voll 9/11 und so am Laufen. Schwederstraße 180 D-Mark.
Geil.
Ecke Kastanienallee.
Und hast du auch mal, also warst du immer in Friedrichshain oder?
Beschämenderweise ja. Also ich bin dann, meine erste eigene Wohnung war genau eine Straße weiter, Mainzer Straße. Mhm. 340 Mark.
Wohnung, ganze Wohnung.
340 Mark.
Wie viel Quadratmeter?
40 Quadratmeter. Richtig toll, so Sonnenseite mit so Blick auf die, also Vorderhaus. Mir war nur wichtig Vorderhaus. Dieser Albtraum Hinterhaus, den meine Oma erlebt hatte in Jablonski, den wollte ich nicht nochmal leben. Dritter Hinterhof, erste Etage wollte ich nicht.
Da habe ich Pizzen ausgeliefert, Mainzer Straße.
Ja?
In der Boxhagener bei Hallo Pizza.
Ja. Da um die Ecke.
Ein Jahr lang. Dann war der Chef aber auch auf einmal weg.
Westdeutscher.
Nee.
Hat das Geld
Na der.
Ist ach, wirklich?
Ja. Der war dann irgendwie weg. Der hatte auch noch einen anderen Pizzaladen und irgendwie, der hat auch immer Käse gerieben und hat die Käse dann in so Plastiktüten gepackt und hat diesen Käse dann in seinen anderen Pizzaladen gebracht. Also irgendwas.
Toll.
Lief da.
Clever.
Aber hat mir auch ganz stolz erzählt, dass er einen Strafzettel bekommen hat, weil er mit 140 auf der Frankfurter Allee geblitzt wurde.
Wunderschön.
Deswegen kann er jetzt keine Pizza mehr ausliefern.
Aber was hast du mit der Wohnung gemacht? Also wie lange bist du da geblieben?
Oder? Da habe ich, ich glaube so zwei Jahre habe ich da bestimmt gelebt und dann bin ich, mein erstes Berlin verlassen, habe ich ein Volontariat in Hamburg gemacht und bin nach Hamburg gezogen und dort aufgewacht.
Oh, aber Hamburg, also
kennst du Udo?
Nee.
Den Begriff Udo?
Nee.
Christian Bangl hat ja auch sein Volontariat in Hamburg gemacht und wurde dort immer, nicht Volontariat, irgendwie da gearbeitet und wurde mal Udo genannt.
Nee.
Unser dummer Ossi.
Nee, hatte ich nicht.
Nee, okay.
Ach, krass. Aber also man hört, also wenn ich mit Ostdeutschen, nicht nur OstberlinerInnen, spreche, dann ist Hamburg, alle haben mal so eine Hamburg-Erfahrung.
Ja,
ich
weil
bin
das
gespannt
ja,
auf deine.
Also Hamburg war, das war wichtig, glaube ich, auch für mein Leben und für meine persönliche Entwicklung. Es gibt ja so zwei Städte, in denen ich mir vorstellen kann, als Berliner zu leben. Das ist Leipzig und Hamburg.
Mhm.
lieber Leipzig als Hamburg, aber Leipzig ist, glaube ich, auch nur diese Vorstellung von Leipzig im Sommer, ist, wo ich gerne leben möchte. Leipzig im Sommer in diesem einen linken Viertel. Das ist das, dieses, was ich mir vorstellen kann. Ich bin nach Hamburg und war erstmal die erste krasse Feststellung war, dass mein WG-Zimmer 460 Euro kostete. Das war so krass. Und ich habe aber auch zum ersten Mal Geld verdient. Also ich habe 1800 Euro im Volontariat, also es waren so 1400 und 400 Euro schwarz habe ich so bekommen unter der Hand. Also 1800 Euro, also dann auf dem Konto 1,2 oder so. So viel Geld hatte ich noch nie und dachte so, okay, krass, ich muss nie wieder, das ist jetzt das Gehalt, damit kann ich ja Rentner werden,
damit,
so
ein Gehalt. Damit kann ich einen Kredit bekommen.
Ja, damit kann ich einen Kredit bekommen. Aber ich musste eben auch plötzlich 460 Euro für ein WG-Zimmer bezahlen. Und die erste Feststellung war, wie krass ist es bitte, wenn eine Stadt nur ein Zentrum hat? Also so, ich war dann so ganz verwirrt, das war so wie in einem Computerspiel, du kamst so ganz schnell immer an die Grenzen von Hamburg. Und allerdings war ich so ein bisschen abgefuckt, weil das war die Zeit Anfang der 2004 bis 2006 habe ich volontiert, wo Berlin schon so richtig cool wurde. Also die Leute wollten immer mehr nach Berlin. Das waren nicht die 90er, wo wirklich nur die Berliner Berlin cool fanden und Berlin erlebt haben und nur ganz wenige so Techno-Menschen sind nach Berlin gekommen.
Wir hatten ja Mitri Sirin hier, der als DJ nach Berlin kam.
Also das waren
aus Versehen, aus Hamburg.
War das aus Hamburg, weiß ich gar
nicht. Der ist in Hamburg bei seiner Freundin rausgeflogen.
Ach stimmt, ja.
Und ist dann auf einmal in Berlin gelandet.
Ich hatte zum Beispiel meinen Volontärsvater war Gregor Wildermann, auch so eine Techno-Legende, der das irgendein Techno-Magazin auch geleitet hat in Berlin. Und der erzählte mir dann auch so von Berlin der 90er, weil da war ich dann so ein bisschen zu klein für, dieses mitzubekommen.
Also 2004 bis 2006 und wahrscheinlich wollten auch die Menschen aus Hamburg eher nach Berlin.
Interessanterweise waren dann die Leute vor Ort immer so ganz abweisend. Und man ist ja als Berliner grundsätzlich auch so abweisend. Und mir ist dann aber dieses Abweisende von denen ist mir so an mir abgeperlt, was die dann so, also euer Döner, ich musste so wie viele Dönergespräche ich führen musste und ich so, oh.
Haben die unseren Döner kritisiert?
Ja, die haben so, also der mag zwar billiger sein, aber ein Restaurant alleine ist ja schon das Problem. Da wird ein Restaurant dir empfohlen am Dammtor, wo du unbedingt mal einen Döner essen sollst, wo ich dann so, ein Döner, Leute. Ein Döner muss 3,50 € kosten, salzig sein, das Fleisch muss sehr gepresst sein, Rotkohl und das war's.
Am besten kann ich einfach beim Laufen den essen. So.
Genau.
Nicht irgendwo sitzen, gediegen, aber das
schon. Mit so einem Teller, wo du dann so ein Ayran in so einem Metallbecher bekommst. Das ist doch kein Döner, Leute.
Schlimmste Döner-Reeperbahn meines Lebens.
So.
Nie wieder ein Döner außerhalb Berlins gegessen, glaube ich.
Ja. Und diese Debatte musste ich in 2 Jahren Volontariat relativ häufig führen, auch über Mieten, dass die Mieten ja bei uns so billig sein. Und ich weiß dann so, Leute, ihr werft mir vor, dass das Leben günstiger in Berlin ist. Was soll denn das? Hört doch mal einfach auf. Lasst mich doch mal in Ruhe, rutscht mir den Buckel runter. Und ich bin in diesem Volontariat von diesen 1200 Euro dreimal die Woche nach Berlin gefahren. Ich bin wirklich manchmal mittwochs abends in den Zug gestiegen, weil ich es nicht ausgehalten habe in dieser Stadt, um Donnerstag früh wieder mit dem Zug zurückzufahren. Ich habe einfach mein ganzes Geld ausgegeben für Zugtickets. Mhm. Hatte allerdings auch meine große Liebe gerade kennengelernt in Berlin, wirklich 3 Minuten bevor das Volontariat begann. War sehr schmerzhaft, großer Liebeskummer. Wer möchte, kann auch in einem Buch mit einem sexistischen Titel über diese Frau lesen.
Ja, ich hab die ganze Zeit im Hinterkopf, wir haben ja geskriptet, dass wir übers Reisen
sprechen. Ich habe da jetzt Brücke gebaut.
Perfekt, danke schön.
Ja, aber es ist eine super gute Brücke. Ich wollte dich aber ganz kurz noch was zu Hamburg fragen. Ich habe nämlich auch ein Praktikum in Hamburg gemacht, 1999 bei Viva Videotext.
Okay,
und
geil.
Viva Videotext wurde vom Axel Springer Verlag gemacht. Das heißt, ich habe ein Praktikum beim Axel Springer Verlag gemacht. Für 3 Wochen, hat dann mit 17-Jährigen in Hamburg gelebt. Und meine Erfahrung war nämlich, und das wollte ich dich auch fragen, dass die Frau, bei der ich gewohnt habe, meinte dann, wo bist du denn her aus Berlin? Dann meinte ich nach Friedrichshain. Und dann meinte sie, naja, jetzt ist ja 99, so langsam weißt du jetzt ja auch, wie Großstadt funktioniert. Und dann war ich da in dieser, Stadt. Geil. Das hat sie mir am Anfang erzählt. Dann war ich da in dieser Stadt und dachte immer, was meint die mit Großstadt in Hamburg jetzt im Vergleich zu Berlin? So. Gab es das auch so dieses, wir sind ja eigentlich auch sowieso viel toller und viel mehr Weltstadt
als Berlin? Alle Städte Deutschlands reiben sich ja an Berlin ganz viel. Also so, es gibt, glaube ich, eine Stadt, die das nicht tut, das ist Köln. Denen ist es einfach wirklich komplett egal. Das ist so, die sagen ja auch immer von uns, wir sind keine richtigen, wir sind ein Dorf. So, jeder hat hier mal mit jedem geschlafen. Das ist so, jeder kennt jeden. Es gibt diese eine Straße, wo man irgendwie abends Spaß haben kann.
Ja. Ganz die habe ich noch nie gefunden.
Die heißt, glaube ich, Aachener. Das ist, glaube ich, diese Straße.
Meine Köln-Erfahrung ist, wir wollten ausgehen und wir haben nichts gefunden in Köln.
Das ist aber, glaube ich, am Ende dann, die haben so Wörter, das ist, glaube ich, so Bütchen oder da kauft man dann so ein Bier oder so. Okay. Keine Ahnung. Okay. Schlimm ist München, die ja so tun, als wäre Berlin ihnen egal. Aber die ganzen Kinder wollen ja leider in Berlin studieren. Mhm. Also so richtig egal ist es dann nicht.
Die kaufen sich dann die Wohnung.
Ja, die haben dann halt, also jetzt mal so mit den Vorurteilen, die haben dann halt irgendwie so zwischen 20 und 30 mal drei wilde Jahre. Und dann entscheiden sich entweder hier eine Wohnung zu kaufen oder ja. Nach dem Studium geht es
einfach geiler Jammer-Podcast auch. Jammer.
Aber es, also denn, ich meine, ist es denn Jammern oder ist es so, wir beobachten das und irgendwie haben wir auch mal Bock darüber zu lästern und
lästern. Das sind,
ja. Ich meine, das ist ja sowieso schön. Ich meine, wir sitzen jetzt hier alle und machen ja doch irgendwie coole Sachen und jammern.
Ja, voll gut. So soll es sein.
Wir haben es ja geschafft. Ja. Wir haben es geschafft, Podcast.
Ich meine, das Geilste an München ist doch die Umgebung. So, also,
ne, das sagen ja auch Münchner.
Ja, ja.
Und ich verstehe das nicht. Das ist doch, wenn ich dann sagen würde, von Berlin, wenn ich von Berlin sagen würde, von meiner Heimatstadt, das Geilste an Berlin ist Brandenburg. So, dann heißt es doch, dass Berlin nur wirklich nichts leistet.
Ja, das finde ich ja das Lustige.
Jüterbock ist geiler als Berlin.
Voll geil in München, weil du bist in der Nähe von Italien. Ja, voll geil. Für meinen Alltag ist das richtig, richtig geil.
Ja. Das war immer, als wir das Hausprojekt hatten an der Wönnigstraße und die Leute gefragt haben, was kann man denn hier so machen, war immer ganz oft die Antwort, man kommt schnell weg. Das ist ein Beitrag-Kiez.
So, aber jetzt zum Reisen.
Genau, die Brücke, Reisen. Ja. Du hast dieses, also tatsächlich haben wir darüber gesprochen, ohne dass ich deinen Namen wusste, habe ich dich das erste Mal in irgendeinem, wahrscheinlich bei Radio Fritz oder so, in irgendeinem Interview gehört, wo du über dein Buch in 80 Frauen um die Welt erzählt hast.
Oder wie mein Vater zu diesem Buch sagt, mit 80 Frauen um die Welt. Der verklebt, hat immer über die, in der Buchhandlung hat er immer das überklebt und hat einfach einen kleinen, diese runden Aufkleber,
der
hat mit draus gemacht.
War er richtig stolz auf seinen Sohn. Genau, lass uns nicht so viel über diese Frauensache reden.
Ja.
Das ist offensichtlich thematisiert worden. Aber dieses Reiseding.
Ja.
Finde ich total. Oder vielleicht willst aber du. Du wolltest auch über die Frauen reden.
Naja, aber
wir können das gerne, ich bin da völlig.
Genau, ich gehe davon aus, dass du cool damit bist. Und jetzt, wo wir gesprochen haben, dachte ich so, wie war das denn für deine Mutter als Buchhändlerin? Jetzt, also du hast kurz über deinen Vater gesprochen, wie war es für deine Mutter?
Wir fanden alle diesen Titel extrem blöd. Mhm. Also richtig scheußlich, weil das ist nämlich dieser FHM-Humor. Das gab damals so so Männerzeitungen und auch der Playboy. Diese Geschichte hat ja ihren Ursprung im Playboy. Mhm. Ich sollte eine Kolumne für den Playboy schreiben, wo ich einmal im Monat in irgendein Land in der Welt fahre und hier sind wir beim Thema Reisen. Und mit einer Frau schlafe und erzähle, wie flirtet man, wie hat man Sex mit Menschen im Ausland, wie funktioniert das? Ja. Also eigentlich okay und eigentlich ziemlich krass. Also ich war gerade mit dem Volo fertig, hatte irgendwie, ich habe bei der Weiß gearbeitet, was dazu geführt hat, dass dieses Angebot auch so explizit formuliert wurde, weil die Weiß einfach sehr, naja, explizit war immer in ihrer Sprache. Also sie hatte total derbe Sprache, haben wir in den Artikeln benutzt, also wirklich die schlimmsten Wörter. Also wenn man heute mal eine Weiß aufschlägt, also wie oft das Wort mit dem weiblich, das weibliche Genital beschrieben wird mit V in Ostberlin, mit F im Rest von Deutschland, benutzt wurde, ohne Scheu. Du fällst hinten vom Stuhl rüber. Und deswegen gab es auch dieses Angebot, möchtest du diese Kolumne nicht für den Playboy schreiben? Ich so, ja cool, warum nicht? Dann kann ich einmal im Monat um die ganze Welt. Also wirklich, das Angebot war, flieg, egal wo du hin willst, kannst du hinfliegen.
Das war auch die Zeit, wo dieser Typ um die Welt geflogen ist, der immer so getanzt ist. Where the hell is Matt? Kennt ihr den?
Ja.
Also du hättest da rumfahren können und einfach tanzen können. Ja. Aber irgendwie wolltest du...
Nee, aber ich meine, ich will gerade zum Alter zurückkommen, weil ich nehme an, dass das in dem Alter ja auch voll das Ding ist.
So. Ja, Mann, und das war die große Liebe war weg.
Mhm.
So, das, ach krass, also,
auch nach der Trennung.
Trennung und das war auch der, also so, ich dachte so, das ist das Beste, was passieren kann.
Mhm.
So und ich hatte auch, da war ja keine böse Absicht, da war ja nicht drin, wer will Frauen abwerten mit dieser Mutter, mit dieser Erziehung, mit dieser ostdeutschen Erziehung zu Frauen, geht gar nicht. Also es war überhaupt nicht, deswegen war dieser Titel auch so furchtbar. Jetzt will ich kurz erklären, wie dieser Titel entstanden ist. Der Redakteur, der beim Playboy war, hat aufgehört, hat einen Verlag gegründet oder ist eingestiegen in einen Verlag und hat gesagt, möchtest du ein Buch schreiben? Der Titel dieses Buches ist in 80 Frauen um die Welt. Du bekommst 20.000 Euro Vorschuss.
Geil.
So, und dann dachtest du, Alter, okay, ich bin jetzt 26 oder 27. Ich darf eine Weltreise machen. Ich darf meinen ersten Roman, und das ist der erste wichtige Punkt in der Debatte um dieses Buch, es ist ein autofiktionales Buch. So, das ist die Kategorie. Das ist also kein Tatsachenbericht.
Ja.
Schreiben, indem ich Reise. Und jetzt kommen wir zu diesem Reisethema auch dazu. Das ist, seit ich 17 bin, war das Tollste, was es für mich gab, war Berlin zu verlassen und zurückzukommen. Ja. So, ich wollte nie woanders leben und will auch niemals woanders leben. Aber dieses mit meinem besten Freund Robert, der gesagt hat, ey, weißt du was, Thilo? Wir fahren jetzt mal mit dem Zug nach Westsahara. Und das war so, ja cool, klar, machen wir. Er hat es komplett, war so aus so einem Reisenerd, hat es ausgerechnet, Tito, das kostet 280 Mark, wir kaufen uns ein Interrail-Ticket, wir essen nur noch irgendwie Thunfisch. Richtig geil, so zwei pubertierende Muffis.
Das ist dann so Frankreich, Spanien, genau, und dann Gibraltar?
Genau, du fährst bis nach Ceuta und setzt mit einer Fähre über nach Marokko. Ja. Mhm. Dann in Marokko gibt's auch einen Zug, der damals Teil dieses Interrail-Tickets war. Damit fährst du bis nach Agadir. Da mieten wir uns ein Auto und fahren dann nach Westsahara.
Voll geil.
Und das haben wir gemacht. Ja. Wir wollten Blauhelme in Westsahara sehen. Das war so unser Ding. Das war das Ziel dieser Reise. Und diese Reise, und Robert, mein Freund, hat dann in mir wirklich so einen Schalter umgelegt und gesagt, so, die Welt ist offen. Es gibt keine Orte auf dieser Welt, an die ich nicht reisen kann. Und das war dann auch so, die nächste Reise war wieder Interrail, dann sind wir nach Portugal gefahren und wollten irgendwie mal gucken, wie weit kannst du in Portugal irgendwas machen. Und dann gab's Studium. Da haben wir dann gesagt, ich muss kurz mal so einen Reiseabriss erzählen. Dann habe ich Kulturwissenschaften in Berlin studiert, eingeklagt, weil mein Abi zu schlecht war und habe es auch geliebt. Also ich habe japanische Kulturwissenschaften studiert, habe beides geliebt. Beides wirklich wunderbare Magisterstudiengänge.
Auch eine HU, ne?
HU, genau. Dann kam das Angebot, ein Volontariat zu machen, und dann von mir die Entscheidung so, ja, studiere ich zu Ende. Nie zu Ende studiert. Aber jedenfalls dann kamen immer mehr Reisen. Also immer Robert, komm, wir machen jetzt mal Südostasien. Ja. Wir fahren mal so 7 Wochen Laos, Thailand, Malaysia, nur Rucksack. Und
mit dem Volo hast du ja noch Geld gehabt.
So dann plötzlich Geld, genau. Ja. Und plötzlich Reisen, Pressereisen. Mhm. Und ich habe wirklich jede Situation genutzt. Und das war dann irgendwann so, Take Two, die Firma, es war ein Videospielmagazin, bei dem ich volontiert habe. Oder Microsoft lädt mich ein auf die E3. Das ist eine Videospielmesse in Los Angeles gewesen. Jedes Jahr. Mhm. Ich konnte dann einmal im Monat in exotischste Länder fahren, hab dann angefangen, auch schon so Geschichten zu schreiben, die nichts mit dieser Pressereise zu tun hatten. Mhm. So einfach so, ich will einfach von dort erzählen. Und das wurde dann immer extremer und es wurde dann irgendwann Teil meiner Identität. Also ich möchte unterwegs
sein. Eine Frage,
sein.
Hast du das aus so einer Ostberliner Junge reist jetzt, Logik geschrieben?
Ja.
Ach krass.
Ja, also ganz viel war auch dieses so, meine Eltern konnten es nicht, ich kann es, und meine Eltern haben es mir auch verboten. Ich habe als Kind in dieser Russischschule einen schweren Verkehrsunfall gehabt und seitdem waren meine Eltern einfach so überbehütend. Einfach in der Angst, dass mir was passiert. Und es war bis heute, es ist ein ewiger Abnabelungsprozess, auch aus der Ukraine zu berichten, nach Syrien zu fahren. So, Mutti, Papi, mir passiert schon nichts. So. Und das ist ein großer, also Ostberlin, Großwerden in der Frankfurter Allee, Eltern in ständiger Angst des wirtschaftlichen Zusammenbruchs und dir kann was passieren.
Und dann bittet jemand 20.000.
Genau. Und sagt so, reise um die Welt und irgendwie schreib, was du willst. Und wenn du das Buch liest, das kannst du heute auch nicht mehr machen, das Buch hat irgendwie wirklich auch so, muss man leider zugeben, so rassistische Züge, wenn ich so, also nicht
rassistisch. Dieses Exotisierende von anderen
Kulturen. Genau, und dieses das und wie ich so Menschen auch beschreibe, irgendwie so, das, also rassistisch ist falsch, das ist dieses eher.
Othering.
Ja, und dieses, genau, ja, so dieses, so, ja, genau so, so ja, ich habe jetzt nicht mehr herabgewertet durch die Beschreibung, sondern einfach so, hey, in Japan, da essen die ja Pferdeleber. So, und schmeckt total gut, aber wow, könnt ihr euch das?
Also so das Erste, was ich in Japan gegessen habe, war rohes Pferdefleisch als Sushi.
Es schmeckt total gut, ich liebe das. Mittlerweile esse ich das extrem gerne, aber und damals.
Hast du Wal gegessen?
Ja, Wal gegessen. Das habe ich in Grönland tatsächlich.
Schmeckt wie Lyonger.
Also in Grönland schmeckt es einfach wie eine Schuhsohle. Und die Idee.
Ja, nee, also in Japan hat es geschmeckt.
Nee, in Japan isst du es zum Genuss, in Grönland isst du es zum Überleben. Das ist der Unterschied.
Okay.
So.
Wahrscheinlich waren es andere Teile.
Ja, in Grönland ist es einfach so, dieses Stück ledrige Haut und dann so, da ist dann so ganz bisschen Fleisch unten dran und dann machst du das in so ein gelbes Pulver und kaust eigentlich einen Winter lang drauf rum.
Ja,
so.
Peter Scharatour hat ja mal gesagt, sein Ziel ist es, alle Länder der Welt zu bereisen. Und dann dachte ich, ja klar, alle Länder der Welt. Also dann meinte er, zwei fehlen mir noch. Wie ist es bei dir?
Ich habe das Ziel nicht.
Aber wie viele hast du?
Ich habe so 100, um die 100 10, würde ich sagen.
Okay, das ist schon gut.
Diese kapitalistische Logik beim Reisen hat sich bei mir nie. Es ist einfach so, ich fahre auch 100 Mal nach Albanien. Also wenn mich das interessiert. Also ich habe zum Beispiel zwei Länder, die ich sehr liebe, Japan und Island. Und ich würde ich könnte auch nur aus Island und Japan berichten. Neu hinzugekommen ist tatsächlich Grönland. Sowas Faszinierendes habe ich noch nie erlebt.
Aus Island kann man ja eigentlich fast nur über Natur berichten, oder?
Nee.
Also ein bisschen Gesellschaft gibt's da auch, aber nichts.
Du kannst, wenn du willst, natürlich sehr viel. Du kannst über alles berichten, weil das ist ja so eine Petrischale der Menschheit. So, du hast ja da, das ist ganz wenig Störfaktoren von außen. Das ist einfach köstlich. Also du kannst alles eigentlich dort machen.
Ja, Musik ist gut, ne?
Musik ist super. Ja. Krimis sind toll, lese ich nicht, aber Filme sind gut. Also Essen ist wirklich mies.
25 Euro für eine schlechte Pizza.
Schlechte Pizza, genau, bezahlt. Genau. Und Hamburger, es ist ja da ein gutes Beispiel für Kulturimperialismus. Mhm. Also
ist angekommen.
Die Army Base, die hat einfach die Küche versaut, aber allerdings muss ich auch zugeben, das isländische Essen war, bevor die Amerikaner waren, eigentlich bestand aus so Knochen in Joghurt mit einer Blaubeere drauf. Also so ist es auch nicht geil. Also Reisen wirklich ein...
Und würdest du sagen, das ist auch, hat es was mit dem Ostdeutschsein zu tun? Also weil ich kenne das...
Du meinst die Reiselust?
Ja, die Reiselust, weil ich... also es gibt ja diese eine Geschichte, die ganz viele Leute erzählen, dass sie ihr Ostdeutschsein dann gemerkt haben, als sie mal woanders waren, also entweder gereist sind oder halt zum Studium woanders waren. Und es gibt auch, ich habe auch wirklich das Gefühl, es gibt zumindest in unserer Generation sehr viele, die wollten weit weg.
Aber das wollen alle, oder? Also ich würde jetzt,
weiß ich nicht.
Wie ist es bei dir?
Also nee.
Du reist ja auch gerne.
Nee, also ja. Also, nicht? Pass auf, nee. Also ich reise gerne. Und darauf, also ich wollte diese Frage auch gleich mal stellen. Wir reden ja über eine Zeit. Also wir sind ja jetzt, die letzten 5 Jahre waren geprägt von multiplen Krisen auf ganz vielen verschiedenen gesellschaftspolitischen Ebenen.
Und es wird auf einmal still, weil du auf einmal so ernst wird.
Nee, aber nee, weil ich finde es halt total relevant, weil wenn du jetzt in 2024 so ein Reisebuch schreiben möchtest und gelesen wirst als politischer Journalist, vor allem, du hast ja eingangs gesagt, auch mit einer linken Stoßrichtung, dann musst du dich natürlich auch mit dem Klimawandel beschäftigen.
Ja.
Ne, so, und das ist ja jetzt vor 5, 6 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren, hättest du das ja irgendwie einfacher machen können oder hast es einfach machen können.
Die Wahrheit ist doch, dass die den Klimawandel...
die Corporates.
Und auch kritisch betrachten, also auch selbst also diese Generation, die sich jetzt auflehnt, das ist ja wie, du hast erzählt, du warst Punk früher. Man hatte das Gefühl, in Berlin leben nur Punks, aber es war ja eine ganz kleine Bubble, so Ratte und wie die alle hießen da.
In der U-Bahn, ja.
Ratte 1, Ratte 2, Ratte 3.
Ich meine auch die Leute mit den Ratten so in der U-Bahn.
Ja genau, das war auch die Klima, berechtigterweise und richtigerweise, die sozusagen gegen die Klimakatastrophe angehen und sich festkleben, das ist ja auch eine winzige Bubble. Wenn du die Wahrheit ist, dass jeder Scheiß, wirklich jeder gefühlt, jeder zweite TikTok-Account ist doch irgendein orientierungsloser Gen-Zler, der sagt, ich fahre mit einem Einrad einmal um die Welt. Bitte folgt mir dafür. Der nächste, ich fliege nur Business Class um die Welt. Also das Reisen ist ja ein Kernmotiv der Gen-Z, habe ich das Gefühl.
Voll, voll. Und was ich aber sagen will, ist, du musst halt irgendwie, wenn du jetzt so ein Programm machst, dann musst du natürlich das mitbedenken.
Mhm.
Und das wollte ich sagen, also das mit dem Reisen. Und das ist halt bei mir dann auch immer Thema. So, wenn ich jetzt irgendwie, erstens, macht es wirklich Sinn? Und zweitens, wie verargumentiere ich das?
Ja.
Ich muss mich ja mit beidem beschäftigen.
Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen, also wenn ich aus meiner eigenen Biografie gucke, ist es auch ein bisschen unfair. Weil mir geht es ein bisschen wie bei dir. Also wir sind nie gereist. Ich war mit meinen Eltern nie im Auto.
Dein Fußabdruck ist
auch ich war mal in Österreich, aber fast an der Grenze. Familienurlaube waren nicht im Ausland. Meine Eltern wollen auch bis heute nicht groß reisen. Und ich war auch, also ich habe zum Beispiel mit 19 oder 20 war ich mit einer Freundin auch in einer Kalkscheune bei so einem Ding und da konnte man eine Reise nach Australien gewinnen und ich habe die gewonnen.
Oh, wow.
So, ich war so 1920 und habe die Reise den Flug nach Australien gewonnen. Ich habe den nicht angetreten.
What?
Weil es in meiner ganzen Welt nicht vorstellbar war. Man musste auch noch in Taipei und auch noch zwischenlanden und dann da musste man ein Hotel finden und es war mir viel zu kompliziert und außerdem habe ich ja gerade eine Ausbildung gemacht, mir Hallo-Pizza, so, und dann muss ich auch noch Urlaub nehmen. Und mein Chef meinte, du fliegst hin, steigst aus in Sydney, läufst rum und fliegst zurück, du fliegst. So, und ich habe gesagt, nee, kann ich nicht.
Ja.
So, also so war meine Welt mit 19.
Aber das ist ganz viel.
Und dann gab es nämlich auch, bei mir ist es Ingolf, Studienkollege, der gesagt hat, wir fliegen jetzt nach Helsinki und besuchen da Leute. So, und da war auf einmal der Schalter umgelegt. So. Das heißt, ich bin so mit Mitte 20 das erste Mal so richtig gereist. Und jetzt will ich das eigentlich die ganze Zeit machen.
Ja.
Jetzt kommt dieser bescheuerte Klimawandel.
Ja.
Also
das
jetzt,
ist halt voll anstrengend.
Also ich habe so das Gefühl, ich habe noch ganz viel nachzuholen. So. Ja. Und gleichzeitig habe ich aber diese Situation, dass ich war jetzt letztes Jahr in New York mal wieder, auch jetzt nicht das erste Mal, dabei meine Tochter mitgenommen. So, meine Tochter ist jetzt mit 15 das erste Mal in New York gewesen.
Mhm.
Und wir sind mit dem Mietwagen da durch den Bundesstaat gefahren und so. Also ich hoffe ja, dass sie sozusagen diesen Vorsprung hat, den ich halt nicht hatte. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, schon, dass es so ein ostdeutsches Thema ist.
Die Frage ist ja, was draus wird. Und ich meine, dieses ganze Thema ist ja wirklich, du wolltest es ja vorhin sagen, ne, das Problem ist ja, sind ja nicht die Individuen, also natürlich auch die Individuen, die reisen, aber es ist ja vor allen Dingen die Corporates, die Menschen aus den reicheren Ländern und so weiter, die halt viel...
Ich habe es gerade in einem Podcast, der bei mir nächste Woche erscheint, ich habe mit einem YouTuber, der so auf Wissenschaftsthemen spezialisiert ist, gesprochen, und der hat mir erzählt, dass dieser Begriff CO2-Fußabdruck eine Kampagne ist, die ExxonMobil und diese ganzen Ölfirmen produziert haben.
Um es zu individualisieren.
Genau, um zu sagen, du als Individuum kannst richtig gut die Natur retten. Lass uns sie zerstören, aber du kannst retten. Ja. Und dieser Begriff Fußabdruck ist einfach eine Erfindung von denen, damit sie, ich glaube 2% ist, glaube ich, haben wir als
Individuen
insgesamt Anteil an dieser Katastrophe. Und wir können uns dumm und dämlich fliegen, theoretisch. Mhm. Aber das Problem ist natürlich, diese Firmen produzieren ja das Erdöl für unsere Autos und natürlich ist es ja, also.
Und unsere Autos.
Und unsere Autos. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir ganz unschuldig sind als Individuen.
Genau. Ja, deswegen, bei mir ist das halt leider total, steckt es total drin.
Okay.
Dass ich mir bei jeder Reise dann denke, okay, macht die jetzt wirklich Sinn? Aber sonst, ich würde viel lieber, viel öfter reisen und ich habe halt auch diesen Drang, irgendwie so meinen Kindern die Welt zu zeigen.
Ja.
Das ist eine. Und das andere ist, das kenne ich halt auch aus vielen migrantischen Kreisen so, die Eltern haben halt, sind diese Risiken eingegangen, sind Unternehmer eingenommen, sehr wahrscheinlich aus Gründen von Diskriminierungserfahrung, Arbeitsmarkt, bla bla bla, dass sie die Stellen nicht bekommen haben, die schönen Wohnungen nicht bekommen haben und dann irgendwie so ein migrantisches Gründertum sich, Unternehmerintum sich entwickelt hat. Und dann haben sie halt irgendwie Kohle gemacht, nicht alle, einige, die erfolgreich waren. Und dann kommt die Zeit der nächsten Generation, dass die halt diese coolen Autos fahren dürfen.
Ja.
Und dann sagen die Leute, ja, voll cool, dass ihr jetzt Geld habt, aber ihr dürft die Autos nicht fahren.
Ja.
Und die sagen natürlich, ja, fuck, fickt euch. Ja.
Ich will mir jetzt auch mal endlich ein cooles Auto kaufen, muss jetzt ein E-Auto sein. Ja. Ford Mustang geht nicht. Doch, Ford Mustang gibt es als E.
Ja,
den bin ich Probe gefahren.
Aber der
Brummt, ich finde den aber ganz cool. Also ich finde E-Autos eigentlich ziemlich witzig. Mir machen die mehr Spaß als Verbrenner.
Also ich fahre voll elektrisch.
Ja, und das ist total schlimm. Also bei Özgür gibt dann immer so Gas, das ist wie beim Autoscooter.
Ja.
Aber tatsächlich nächste Woche leihen wir uns ein E-Auto aus als Familie und fahren mal zu dem Geburtsort meines Opas.
Also ich finde den ganz toll, dass wir so drei Wohlstandsmänner gerade sind. Ganz toll. Aber die erste Stunde komplett so durch. Oh, die anderen.
Aber ja, Mann. Also ich finde, das ist halt so eine Ost-West-Berliner Geschichte, auch über das Reisen so, diese Reiselust, die ist halt nicht einfach nur, ich kann es mir jetzt leisten, die kommt ja irgendwo her. So.
Ja.
Und das mal zu besprechen.
Ja, und ich glaube, also was mir aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich, gab mal so einen Post von El Hotzo, den fand ich sehr treffend. Da war das dann so, wenn so junge Männer und Frauen in ihre Bios auf Insta schreiben, so, meine Leidenschaft ist Reisen. Hm. Und dann hat er so geschrieben, deine Leidenschaft ist nicht Reisen, du Idiot, sondern deine Leidenschaft ist Urlaub. Und ich finde, aber
das ist schon ein Unterschied, ne?
Also, ja, auf jeden Fall.
Weil bei dir ist es ja schon Reisen. Also du reist ja auch als Journalist und ich reise ja dann meistens auch als Wissenschaftler. Also ich fahre ja um zu forschen oder um Vorträge zu halten, ganz, ganz oft.
Und das ist ermüdend. Also dieses Arbeitsreisen ist natürlich auch toll. Ich liebe jede Erschöpfung, die ich durchs Reisen erfahre. Aber das ist letztendlich, es ist Arbeit. Also so, es gibt so Flughäfen in den USA, die ich auswendig kenne. Es gibt irgendwie so, es gibt eine gewisse Abgefucktheit, die auch entsteht.
Equipment wird geklaut.
Genau.
Und dann musst du ja, teilweise redest du auch mit krassen Leuten dann für diese Reportagen.
Genau, du bist dann irgendwann einfach auch erschöpft von der Welt, aber das ist letztendlich, aber das kläre ich gerade mit meiner Therapeutin, warum ich diese Erschöpftheit so möchte. Das ist im Prinzip das Ziel in meinem Leben ist, dass ich dieser Dopaminausstoß, den ich durch Extremerfahrungen habe, auch nicht ganz gesund ist. So für die eigene.
Ich hatte vorhin schon den Impuls, das zu erwähnen. Durch unseren Podcast, und es wäre jetzt, hätte es auch was anderes sein können. Das hätte alles andere sein können. Es war jetzt Zufall, dass es unser Podcast war. Hat den gehört und hat auf einmal angefangen, mit dieser Brille auf die Welt zu schauen. Und er ist irgendwo im Vorstand gelandet, also er hat sich irgendwie hochgekämpft, ist in so Positionen gelandet in der Wirtschaft, die er beschreibt als, ab einer bestimmten Ebene habe ich gelernt, und das wusste ich vorher nicht, dass auf der Ebene nicht mehr ausgeschrieben wird. Das halt.
Ja, yeah, das wird dann hin und her gereicht.
Genau, es wäre eine Position. Und das hat er halt dann so gelernt. Und dann hat er halt irgendwann gemerkt, ich bin der einzige Ostdeutsche hier.
Ja.
Aber halt nicht sofort, sondern nach einer langen Zeit.
Der einzige ostdeutsche Mann. Manchmal gibt es noch eine ostdeutsche Frau.
Genau, aber der einzige ostdeutsche Mann.
Ja.
Und dann hört er den Podcast und hätte auch was ganz anderes sein können und schaut einfach mal auf einmal mit dieser Brille auf die Welt und denkt so, krass, so, und kommt auch noch aus einer nicht linken Ecke und muss sich dann mit Fragen beschäftigen wie, boah, ich bin ja eigentlich von meiner politischen Färbung gegen Quoten, aber was ist denn jetzt die Lösung, wenn es nicht die Quote ist?
Ja.
So. Und das finde ich halt voll krass, weil dann halt irgendwie andere Kreise sich auch damit beschäftigen.
Aber das ist ja das, also tatsächlich eure Arbeit hat auch bei mir dazu geführt, dass ich dieses Denken, also als wir gesprochen haben miteinander im Podcast, dass ich angefangen habe, anders auf dieses Land zu gucken. Wie viel ostdeutsche Journalisten fallen dir ein bei den Privatsendern? Wie viel JournalistInnen mit migrantischem Hintergrund?
Kai Pflaume.
Ja, Privatsender. Achso, der ist.
Nein, der war bei Sat.1 ganz lange. Ja.
Aber ich würde jetzt eher Moderator.
Nur die Liebe zählt.
Ja. Also, sozusagen, es ist. Also, ich finde, die migrantische Minderheit ist eine viel größere Minderheit als noch diese. Dieses Ostdeutsch versteht ja auch kaum jemand. Das ist ja diese These, die ihr auch habt mit diesem, dass migrantisches Leben und ostdeutsches Leben in Deutschland so viele Überschneidungen hat, ohne dass man es eigentlich merkt oder beziehungsweise jetzt mal herausschälen kann, ist ja eine total, wenn ich das erzähle, ich habe das meinem Vater erzählt, der so, nee. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Wie, was haben wir denn zu tun mit dem türkischen Obsthändler irgendwie in Kreuzberg?
So. Aber das wäre genau die interessante Frage, was, also weil du redest mit deinem Vater auch öfter mal im Podcast. Ja. Und ich glaube, dein Vater, mit den Geschichten, die der so erzählt, und der türkische Obsthändler, die sind total.
Der versteht es jetzt.
Ja, wenn die beiden miteinander reden, würden die merken, aha, okay, guck mal, so Männlichkeit, so mit 60 sich zu fragen, wo bin ich so angekommen?
Das ist ja auch das Thema, was du auch besprechen
sein
wolltest.
Können und so.
So, ja. Also was mit, dass du mit Männlichkeit macht, vor allem ab so einem gewissen Alter.
Ja.
Diese Transformationserfahrung. Und auch die Diskriminierungserfahrung.
Also mein Schwiegeropa war Jurist, Justizial im Ministerium. Mit seiner Ausbildung, seiner Position wären wir eine bürgerliche reiche Familie, also meine Frau eine bürgerliche reiche Familie gewesen. So.
Aber ihr wart
aus Berlin. In der DDR war das, hat sich das sozusagen nie finanziell ausgezahlt. Und ab 1990 war das Antikapital. Das war sozusagen negatives kulturelles Kapital, was sich gar nicht mehr ausgezahlt hat.
Ich halte ja die traumatische Erfahrung der Wende unserer Elterngeneration und Großelterngeneration für ein so dermaßen großes Trauma, dass, also du erzählst das von deinem Großvater, mein Vater ist Kulturwissenschaftler, der sein Studium mit Auszeichnung beendet hat, der im Akademieverlag der Wissenschaften der erste Werbeleiter war, der erste, der im Osten Werbung für internationale Buchmessen gemacht hat, der dieses Studium gemacht hat, damit er nie wieder Buchhändler sein muss. Und dann kommt die Wende und was ist? Er ist nichts und er ist wieder Buchhändler. Das ist so eine traumatische Erfahrung. Das können wir bis, diese Rücksichtslosigkeit unserer Gesellschaft können wir bis heute beobachten. Ich habe sehr viele Bekannte, nenne ich sie mal, aus Syrien, weil einfach das sind Länder, die ich bereise. Ich lerne dort Menschen kennen und es entstehen, ich nenne es immer so, Freundschaften im Grauen, weil einfach den Menschen es so schlecht geht, dass sofort ein ganz vertrautes Verhältnis entsteht und man sich gut versteht. Also ich kenne einen Mann aus Afghanistan, der hat Wirtschaft studiert, der hat das Wirtschaftsstudium abgeschlossen. Der hat davor, weil es sich so gehört, weil seine Mutter das so wollte, männliche Krankenschwester, also wie heißt es?
Krankenpfleger
gelernt. Und
es gibt bestimmt einen englischen Ausdruck.
Male Nurse heißt das, glaube ich, auf Englisch. Okay. Und er kommt jetzt nach Deutschland. Er hat 4 Jahre gebraucht, hat als Übersetzer gearbeitet und nach Deutschland. Er kommt nach Deutschland und hier ist er nichts. Mhm. Diese Abwertung von Menschen, männlich sowie weiblich, die nicht aus Systemen und Kulturen kommen wie deine eigene, wenn sie in deine Kultur kommen, ist ein elementarer Bestandteil des Traumas in Deutschland. Also ich kenne mich nicht aus mit der Migrationsbewegung bzw. den Gastarbeitern in Westdeutschland. Das Einzige, was ich darüber weiß, sind die Bücher von Günter Wallraff. Dieses irgendwie so das. Aber das hat mich schockiert.
Aber das war total wichtig.
Ich habe die mit 16 gelesen, weil ich habe so versucht, mit 16, 17 den Westen zu verstehen und habe so ganz viele westdeutsche Güter konsumiert. Ich habe so Lindenstraße geguckt, die ersten alten Folgen, warum sind die so, wie die sind? So, ich habe Günter Wallraff gelesen. Und da muss man aber auch gemeinerweise sagen, da dachte ich immer, der Osten hat alles richtig gemacht, aber wenn du das erste Mal mit Kindern vietnamesischer Einwanderer sprichst, lernst du auch, dass das auch überhaupt nicht gut lief. Also, dass es überhaupt nicht inklusiv war. Man dachte immer, das sei inklusiv. Und die Ossis sind ja total nett mit denen, aber es ist eine Berlin-Bubble-Sicht und eine Berlin-Mitte. Also, wenn du nach Marzahn gegangen bist.
Da ist dann sich Deutschland auch wieder relativ einig, dass man das jahrelang
in der Abwertung
falsch gemacht hat. Oder? Also
gibt es diese Einigkeit?
Also ich würde sagen, wir in der Migrationsforschung haben diese Ahnung, aber schon so eine Einigkeit, dass das einfach jahrelang verschlafen wurde in Ost und in West und in Ost ja nochmal sehr viel krasser segregiert, also wirklich mit so Abschottung und ja auch eigentlich wirklich niemals irgendwie die Chance auf irgendeine Einbürgerung oder längeres Bleiben.
Und dieser Rassismus hört ja nicht auf. Also es gibt ja dann diesen positiven Rassismus gegenüber Kindern vietnamesischer Einwanderer im Vergleich zu Kindern türkischer Gastarbeiter. Warum sind die nicht so wie die? So immer dieses, die Streber und dann die nicht Streber sind. Und das ist so, das hört ja nicht auf. Also diese.
Ja, vor allen Dingen auch osteuropäische Menschen mit Migrationsgeschichte, die haben ja auch ganz krass strukturell diesen positiven Rassismus erfahren, dass die halt immer diesen Leistungsdruck in der Schule.
Ja. Und die Russen, die sind gut in Mathe, hat man mal gesagt.
So. Und da haben die ganz viele solche Erfahrungen gemacht.
Nee, genau, also das da irgendwie, also ne, weil
das Thema war Reisen, ne?
Ja. Nee, jetzt sind wir eigentlich bei Trauma und Eltern, würde ich sagen, weil ich kenne mich nicht mit Trauma nicht so gut aus. Ich weiß auch nicht, ob das immer alles gleich ein Trauma ist, das weiß ich, ne? Würde ich immer sozusagen so Psychotherapeutin, und vielleicht müssten wir da mal Jakob Hein müssten wir uns eigentlich einladen und da nochmal nachfragen, ne, mit so Trauma und so. Ich glaube dieses. Und es gibt ja auch diesen Oschmann, der jetzt irgendwie sagt, ja, die ostdeutschen Männer haben am schlimmsten gelitten. Naja, nee, stimmt ja auch nicht. Und die Frage ist ja auch immer sozusagen, was guckt man sich an, ne? Weil was so Wohlstand betrifft, ist es ja, also, leben sehr, sehr viele doch, also, ne, ich lebe ja in Brandenburg und dann stehen da diese Autos und diese Häuser, die jetzt alle irgendwie schick aussehen und so. Es geht den Leuten da gut, so. Und dann gibt es ja aber sozusagen nochmal dieses eher so symbolische, diese symbolische Abwertung, die man erfährt. Ich glaube, das ist nämlich dann der Unterschied, und dann gibt's halt nochmal Rassismus, der dann eben auch teilweise wiederum zu einer physischen Gewalt, also sowieso zu psychischer Gewalt, aber auf jeden Fall auch zu physischer Gewalt sehen kann. Und das so auseinanderzuhalten. Ja. Aber da so ernsthaft da nochmal drüber zu reden, das war unser Anliegen, ja. Ne? Und ich meine, wir hatten jetzt in der letzten Folge Rim Alabani Radovan da. Und wir haben jetzt die Folge genannt, die ostmigrantische Staatsministerin, weil ich weiß nicht, ob du so ihre Biografie kurz kennst. Also die Staatsministerin für Integration ist in Schwerin aufgewachsen, in einer geflüchteten Familie, und sieht sich als Ostdeutsche, hat Migrationsgeschichte, also Eltern kommen aus dem Irak und ist jetzt
in Moskau geboren.
In Moskau geboren. Ah. Also auch nochmal ganz interessant, so. Die Eltern haben in Moskau studiert, Irak in Moskau studiert und so.
Also auch diese Sowjetunion-Geschichte, die du beschrieben hast, ne? Die haben da in Moskau studiert und dann kommen sie her und dann sind sie halt erstmal Stempel Geflüchtete. Und
im Erstaufnahmelager. Ja. Ne? In Mecklenburg-Vorpommern.
Aber du wolltest was zum Trauma sagen.
Ich will dir nur kurz widersprechen. Ich finde, du kannst ein wunderschönes Haus in Brandenburg haben, aber trotzdem verletzt. Also wir können sagen, kein Psychologe. Wir können uns von dem Traumabegriff kurz lösen, aber eine Verletzung ist da, wenn du dir die Statistiken anguckst, was die Suizide betrifft, wenn du dir die Alkoholismusraten anguckst nach der Wende.
Also die Statistiken für ökonomisches Erbe.
Die Statistiken für ökonomisches Erbe, diese
Und Macht halt.
Genau.
Du hast halt eigentlich keine Macht. Also sowohl keine Großmacht als auch, also das ist ja das, was wir gerade gesagt haben mit diesem Vorstand da, ne? Ey. Wenn du halt irgendwann nicht mehr ausschreibst, also wenn es diese Jobs gibt, die nicht mehr ausgeschrieben werden, naja, dann musst du ja jemanden kennen. Oder jemand muss dich kennen.
Weißt du, was ich so krass fand? Ich habe das Spiegel-Interview gelesen, als das Oschmann-Buch rauskam.
Ja.
Und dann war einer der ersten Fragen in diesem Interview, ob er nicht so ein bisschen zu weinerlich ist. Ob er nicht ein bisschen zu, weißt du, warum nörgelt der denn so?
Jammer-Ossi.
Ja, Jammer-Ossi. Lass den doch mal. Jetzt hast du endlich mal eine ostdeutsche Stimme, die es schafft, irgendwie das Westdeutsche sich mit diesem Buch auseinandersetzen und mit diesem Thema.
Das glaube ich eben nicht, dass sie das tun.
Ich glaube schon. Also
die Verkaufszahlen sagen zumindest 90% Ost und 10% West.
Aber vielleicht sind es ja die westdeutschen Biografien im Osten, die es kaufen.
Damit sie ihre Nachbarn endlich verstehen, bevor sie ihr Haus kaufen. Ja, aber trotzdem ist ja völlig egal, ob es dann 10% im Westen nur gekauft haben. Lass doch einfach mal, also es ist ja ein Klischee, was in Manta Manta geprägt wurde oder in Gotrabigo, dieses Jammer-Ossi. Gibt's diesen Jammer-Ossi wirklich? Wenn der keine Öffentlichkeit hat, wie kann der dann überhaupt jammern?
Ja, so. Und ich meine, leider ist es ja immer noch sehr oft in sehr sichtbaren Sendungen. Also wenn ich jetzt in den letzten paar Jahren weniger, aber davor, auch bei Böhmermann war das ja ein ganz großes Ding, immer über den Osten so sehr pauschalisierend und so. Also ich habe das immer so empfunden.
Mir fällt ein Jammer-Ossi ein, Uwe Steimle.
Ja.
Also das ist wirklich ein Jammer-Ossi.
Aber lass uns mal über die andere Seite sprechen, ja. Also wie das halt dargestellt wird. Ich hatte da halt immer so irgendwie ein komisches Gefühl, wenn er das halt über Ostdeutsche immer so wie er halt über die Leute aus dem Saarland sehr pauschalisierend und abwertend gesprochen hat, er das halt auch über Ostdeutsche immer gemacht. Ist weniger, aber es ist ja irgendwie so ein Format, das ja eigentlich die Mitte der Gesellschaft und dann vielleicht Mitte-Links der Gesellschaft ansprechen soll. Und da fällt sowas halt einfach.
Na, weil die, das ist eine tolle Beobachtung von dir, finde ich, weil was deutlich wird an Jan Böhmermann sehr häufig ist, dass die Abwertungen, die Teil seines Humorkonzepts sind, immer unmöglicher werden. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Debatte über, wie heißt da dieser Komiker aus West-Berlin, gewachsen auf...
Mario Barth.
Nee, der andere.
Kennst du?
Nee, der andere, Gropiusstadt, groß geworden, richtig bekannt, Kino.
Felix Lobrecht.
Felix Lobrecht.
Herzliche Einladung zum Podcast.
Ja. Er hat ja gerade so einen Shitstorm, wo er eben sich über Behindertenparkplätze lustig macht. Und das ist ja eine Form von Humor, die eigentlich nicht mehr gilt. Aber ich glaube, Jan Böhmermann würde auch Behindertenwitze machen, wenn es noch gehen würde. Mhm. Und die Zielgruppen, über die er sich lustig machen kann, werden immer weniger. Mhm. Aber
es ist nur noch AfD eigentlich.
Es ist AfD und der Osten und das Saarland. So, das war's. Er darf keine Türkenwitze mehr machen oder er darf keine, das macht man nicht mehr. Mhm. Es gibt ja kein Verbot, sondern es gibt ja nur so ein gefühltes Verbot, ein gesellschaftliches Verbot. Und ich glaube, wenn es okay wäre, Türkenwitze zu machen, würde er dann zum Beispiel über Neukölln oder über Kreuzberg, Sonnenallee genauso lustig machen wie über Thüringen.
Ja.
Aber der Ostdeutsche hat ja auch keine Lobby, die ihn verteidigt, weil dieser Lobby wird nicht zugehört. Und wer ist denn
Jesse Wellmer?
Nee, aber du hast ja total recht, weil du hast ja vorhin über, das haben wir jetzt ja nicht zu Ende geführt, du hast ja über die Repräsentanz bei den Privatsendern
gesprochen.
Ja. Und uns ist niemand eingefallen.
Ja, und also wir haben ja hier im Kurzhaus schon mal über diese Folge, über die Karl Miosga-Folge, wird der Osten und Riri Bierger besprochen, wo sie halt Thomas de Maizière einladen, westdeutscher Beamter und Politiker, der jetzt in Dresden lebt, und Bodo Ramelow, westdeutscher Gewerkschaftler, der jetzt Ministerpräsident in Thüringen ist. Und dann sitzt Karl Miosga halt natürlich da, und dann haben sie noch Katharina Wader, die einzige, die tatsächlich wirklich in der DDR irgendwie geboren und aufgewachsen, also relativ jung aufgewachsen ist. Und dann, die reden dann über den Osten. Und ich dachte, dass das vorbei ist, oder Westdeutsche sitzen über den Osten.
Nee,
reden.
Aber wir sind ja so
manchmal, das ist vorbei.
Also ich meine, also es gibt, ich habe jetzt eine Einladung zur Republika bekommen, um genau über dieses Thema zu sprechen. So, es gibt ja auch so, also auch diese Klischees, die mit dem Ossi verbunden werden, sind ja, die existieren ja immer noch viel schlimmer manchmal als die Klischees, die es zum Kreuzberger gibt, zum der eben Kind türkischer Eltern, weil die existieren ja gar nicht, die sieht man nicht mehr so richtig, die existieren einfach nicht mehr. Mhm. So, da sind jetzt die Kinder arabischer Einwanderer, die haben jetzt sozusagen den
viel Schritt mehr Sichtbarkeit,
viel mehr Sichtbarkeit. Die rennen mit einem Partytuch irgendwie an Risa vorbei und dann, das sind sie. Die haben wir uns ins Land geholt. So, wo jetzt klingt es so, als wenn Berliner das sagen würden. Berliner sind ja da. Ich kann kein Sächsisch.
War das jetzt Ostberliner oder Westberliner?
Nee, das sind Westdeutsche, die versuchen zu Berlinern.
Ja, das sind sie. Weste? Da muss man Baywatch Berlin nur hören, wenn man Klaas sich anhören möchte, wenn er Berlin hat. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, diese ostdeutschen Klischees, die sind noch so krass existent, so dieses ein bisschen schmuddelig, bisschen dumm, dieses eben nörgelig, schlecht angezogen, komische Frisuren, riechen, da gibt's ja so eine ganz tolle, ich habe ein Buch gelesen von Ilja Matsuko oder Matusko, heißt er, glaube ich, Kind kroatischer Einwanderer, jetzt irre ich mich, aber osteuropäischer Einwanderer, und er schreibt ganz viel darüber, dass die haben in einer Pommesbude, in einem Restaurant gearbeitet, und er riecht immer nach Pommes.
Ja, ja.
Mhm. Und über diesen Geruch wird ja ganz viel gemacht, dass einfach die Einwandererkinder riechen. Mhm. So, nach Kohl, irgendwie nach Pommesfett.
Ja.
Und auch der Ossi hat so ein, dem wird so eine Muffigkeit nah angedichtet. Und das sind ja nur negative Dinge. Und so einen willst du doch nicht in eine Talkshow einladen. Mhm. So.
Ja.
Ja, und wen sollte man auch, ne? Also.
Ja.
Haben wir irgendwie so einen super, also hier Oschmann kannst du ja eigentlich auch nicht einladen, den kannst du ja nirgendwo hinstellen.
Wir hatten ja Ilko, aber der wird ja nicht in die Sendung eingeladen oder geht nicht hin. Vielleicht kriegt er auch Einladung. Den haben wir auch in der Sendung.
Ilko Schasser, ja. Ja, ja. Wolfgang Thierse war das.
Ja, der ist jetzt schon zu alt.
Der hat das ganz lange gemacht.
Der ist ja auch so Prenzlauer Berger Art.
Wolfgang Lippert.
Auch zu alt, so komisch.
Ich
wollte ich eigentlich eine Geschichte erzählen. Ich wollte über einen sehr bekannten, sehr geschätzten deutschen Politiker sprechen, der sich vor, weiß nicht mehr wann ist denn, Anfang der 2000er, glaube ich, hat er sich für sein Team, für sein Büro, hat er sich, endlich mal eine Möwe, hat er sich für sein Team einen Menschen, einen ostdeutschen Menschen rekrutiert.
Ja.
Und er hat das gemacht, weil er mit seinem Team immer unzufrieden war, dass die, wenn die Reden geschrieben haben, eine kleine ostdeutsche Note nicht hinein platzieren konnten. Das heißt, er hat eine qualifizierte Person gesucht, aber einen Ostdeutschen, damit der das genau schafft, genau diese, ne, ohne das den Leuten ständig unter die Nase zu reiben, aber eine kleine ostdeutsche Note reinzubringen. Und diesen Menschen habe ich vor 2 oder 3 Jahren kennengelernt. Und das fand ich halt extrem spannend, so dass er da damals schon irgendwie diesen Impuls hatte. Das ist auch sehr visionär eigentlich.
Ja.
Ich meine, einige machen es heute immer noch nicht.
Als Schreibprintjournalist ist es mir so wichtig, bestimmte ostdeutsche Noten in Texten, wenn ich für die Zeit zum Beispiel schreibe, schreibe ich das Wort Plaste natürlich rein. Und es wird immer rausredigiert. Und ich redigiere es jedes Mal wieder rein, weil es ist eben das richtigere Wort dafür. Es ist so einfach, es ist ein Werkstoff und kein Körper. So. Und aber selbst, also ich glaube, das Ostdeutsche wird wegredigiert werden. Und das ist ja tatsächlich auch, warum es diese Identitätsbewegung jetzt gibt, also warum immer mehr junge Menschen, richtig junge, ich habe mit Lena Brasch ein Podcastgespräch geführt darüber, wie es ist, wenn man 30 ist und in dieser intellektuellen Elitenfamilie eigentlich aufgewachsen ist. Die ist ostiger als wir alle zusammen. Und die hat nie was vom Osten mitbekommen. So. Und da gibt es so einen, ich glaube, es gibt so dieses, wir haben ja nichts mehr, wofür wir sein können, also sind wir das, was wir nie waren, Ossis. Selbst wir beide. Wir waren 9, als die Mauer gefallen ist. So, wir sind ja auch, also was haben wir mitbekommen? So.
Ja, aber wahrscheinlich ist es halt das, was du vorhin als Verletztheit beschreibst, die wird wahrscheinlich intergenerational vermittelt. So. Ich meine, du rebellierst natürlich irgendwann in einem gewissen Alter gegen deine Eltern, aber bestimmte Verletzlichkeiten, die machen ja auch was mit dir.
Ja, und dann hast du, glaube ich, oh, jetzt wird's richtig kompliziert. So, wenn wir von verletzten Deutschen sprechen, dann konkurriert natürlich der verletzte Ostdeutsche immer mit verletzten deutschen Juden. So, du konkurrierst ja mit der, was kann, wie kann dieses Land dich verletzen? Und dann hast du ein klassisches PTBS-Phänomen, dass du dein eigenes Leid gegenüber anderem Leid, posttraumatische Belastungsstörung, ist ja dann, was einsetzt, irgendwo, wenn du zu viele Verletzungen erfährst, seelischer Natur, dann setzt irgendwann eine posttraumatische Belastungsstörung ein. Also es können Angstzustände, Alkoholismus, irgendwie Depressionen setzen ein. Und was ein typisches Phänomen davon ist, ist, dass du dir andere Verletzungen oder Menschen, die Belastung erfahren, dann anguckst und sagst, na, so schlimm wie bei denen ist es ja bei mir nicht. Ich habe gar kein Recht, mich so zu fühlen. So. Und das kann unterbewusst, glaube ich, ich bin kein Wissenschaftler, stattfinden, dass du deine eigene Verletztheit abwertest, wenn du auf die Geschichte Deutschland guckst und guckst, wer wurde wie in diesem Land als Minderheit verletzt? Und wenn du so smart bist, dann guckst du dir wahrscheinlich wirklich an, die bei BASF die Rohre gereinigt haben in den 60ern, die ganzen Türken, die verreckt sind in den Chemiewerken der Westdeutschen, die den Wohlstand möglich gemacht haben Westdeutschlands. Was hab ich denn da als Ossi? Da kann ich doch gar nichts sagen. Mir geht's doch jetzt eigentlich gut. So, ich wohne jetzt in meinem graubraunen Spritzputzhaus in Brandenburg und ich habe doch alles, was ich will. So. Und dann lässt du diese Verletzungen nicht zu und das führt natürlich am Ende zu viel größeren Problemen.
Und du hast halt sowieso nicht gelernt.
Ist darüber, ein Take, also es ist jetzt keine Wahrheit.
Und du hast halt sowieso nicht gelernt, darüber zu reden.
Ja.
Also dieses ganze, ne, wenn du jetzt gesagt hast, du hast ja auch, glaube ich, jetzt einmal irgendwie gesagt, ne, das erinnerst du mit deiner Therapeutin aus. Das ist ja auch was man jetzt im Osten nicht viel findet, glaube ich.
Ich lieb's. Liebe ostdeutsche Hörer, geht zur Therapie.
Ja.
Also auch, ich glaube, Kinder von Migranten, das ist, glaube ich, genauso schwer, dass man, du Vati Mutti, ich gehe zur Therapie. Du hast doch gar nichts.
Nehmt euch die Psyche ernst, ne?
Ja. So, ey, bitte, geht zur Therapie.
Aber das geht ja auch für andere Bereiche und das hatte ich in meinem gestrigen Gespräch auch irgendwie. Dieses Aufsteigertum geht natürlich einher mit ganz vielen, und das haben wir in unserer ersten Staffel, wo nur wir gesprochen haben, mit Desillusionierungserfahrung einher. So, du siehst halt Leute und denkst dir, ey, die machen, die Frau oder der Mann macht das und alles gleichzeitig und hat 4 Kinder und die Frau, also wenn wir jetzt über einen Mann reden, und die Frau macht das und die ist auch krass erfolgreich. Beide müssen ja 120 Stunden die Woche arbeiten, haben noch 4 Kinder. Wie machen die das alle eigentlich? Mhm. Und dann kommst du in Berührung mit den Leuten und siehst halt, dass die irgendwie 3 bedienstete Menschen haben, die denen den Rücken frei halten oder halt irgendwie Großeltern, was auch immer, ein Support-Netzwerk haben, sich das auch irgendwie, ne, so bestimmte Lebensbereiche outgesourced haben zu einem gewissen Grad. Und deswegen ist das möglich. Und ich glaube, ganz viele Ostdeutsche und Migrantenbiografien sind dann erstmal lange am Hadern. Ja, kann ich das eigentlich machen, dass jetzt irgendwie jemand meinen Dreck hier in meiner Wohnung für mich wegmacht? So, können wir das machen?
Das ist richtig krass. Ich habe einmal in der Woche ein schlechtes Gewissen, weil wir im Büro bei uns in der Firma das Büro reinigen lassen. Frau Akyun. Und jedes Mal hast du dieses, da, wieder die BASF-Geschichte. Das ist total lustig, wir verstehen uns total gut und das ist irgendwie alles, irgendwie, dass ich mache ja nicht, dass sie neben mir steht und ich dann irgendwie so Tomatensauce auf den Boden kippe und mach weg. Ja. Das mache ich ja nicht. Aber du hast trotzdem dieses, diese zwei Klassen, diese mehrklassige Gesellschaft, also das, wir sind ja auch nicht in der obersten Klasse und dann hast du, das geht immer weiter runter und es hört einfach auch nicht auf und du kannst irgendwie am Ende auch, kannst du nur kapitulieren und sagen, ich kann es auch nicht ändern.
Genau, so. Und dann gibt's halt diese moralische Debatte darum, die handelst du mit dir aus, mit dir selbst aus, mit anderen Menschen aus, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, was bedeutet das? Und dann muss ich auch mit Fragen beschäftigen, ey, wer bin ich denn, dass ich ihren Beruf so abwerte?
Ja.
Das ist eine Profession, das ist ein Beruf, anstatt den zu respektieren als Beruf, werte ich den auch noch ab.
Eben.
Und trotzdem bleibt natürlich, ich kann mir das ja nur leisten, weil mein Stundenlohn höher ist als ihr Stundenlohn.
Ja, oder weil im Büro keiner die Zeit hat, das zu machen. Ja. Und der Donnerstagmorgen ist der schönste Morgen im Büro, weil es einfach sauber ist. Und wir sind alle glücklicher.
Ja.
Frau Akayun macht uns glücklicher als vielleicht Therapie.
Ja. Aber das sind halt so
an der Humboldt-Uni machen das Leute irgendwann nachts.
Man sieht die ganz früh am Morgen.
Oder so früh am Morgen, dass wir Wissenschaftler noch nicht da sind.
Die Unsichtbaren.
Genau. Das war nämlich zu Corona dann tatsächlich so, dass wir ja alle quasi gezwungen waren, zu Hause zu sein. Aber die Reinigungskraft am Institut für Sozialwissenschaften, der wurde gesagt, sie soll weiter sauber machen, sie soll sich jetzt mal um die Sachen kümmern, die zu denen sie sonst nicht kommt.
Hm.
Das heißt, sie ist dann trotzdem jeden Tag mit der S-Bahn und oder Straßenbahn in dieses Institut gefahren, um da weiter sauber zu machen. Während wir alle anderen zu Hause in unseren Homeoffices saßen und die meisten in guten Homeoffices.
Um meiner linken Haltung, ich bin aber auch gar nicht so links, ich bin eher sozialdemokratisch links. Also ich bin jetzt nicht links, aber dieses System, in dem wir alle leben auf diesem Globus. Irgendwann müssen wir es überwinden. Ich sag's, wie es ist.
Geiles Schlusswort, oder?
Ja, das hat er mit Absicht gemacht. Wir haben über alles geredet.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, dass du da warst.
Ja.
Können wir öfter machen, oder?
Ja,
Vielleicht führen wir so ein Format ein, dass wir bestimmte Gäste öfter mal da haben.
Es ist nicht einfach, mit mir einen Termin zu finden, aber wenn, dann bin ich gerne wieder da, weil das ist sehr schön.
Genau, bis wir einen Termin mit dir haben, ist auch wieder viel Stoff entstanden.
Da haben wir es überwunden. Die Klassen abgeschafft.
Sind wir alle 60.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Es war ein großes Vergnügen.
Das war BOM. Berlin Ost-Migrantisch. Redaktion und Idee von
Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht
Giampiero Tari.
Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
www.bim.hu-berlin.de.
Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.